Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Natur 2.0, Folge 15 heute, unsere erste Folge mit Gast. Thomas ist natürlich auch da, aber wir begrüßen ganz herzlich Dr. Stefanie Hase, Arbeitsgruppenleiterin am Thünen-Institut für Ostseefischerei. Hallo Steffi, hallo Thomas, schön, dass du da bist heute bei uns.
Hi, ja, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass wir zum ersten Mal einen Gast dabei haben und es soll natürlich kein Druck für dich sein, dass du jetzt der erste Gast bist. Wir freuen uns einfach wirklich auf Einblicke mal in deine Forschung und deine Laufbahn, was dir so vielleicht unterwegs alles passiert ist, wie das Ganze so war, weil wir meistens unsere beiden Perspektiven bislang hatten und ich fand eigentlich die Idee wirklich super, dass wir mal einen Gast hier haben und freue mich sehr.
Ja, ich mich auch. Oh, Entschuldigung, jetzt wird es schwierig mit reinreden. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin eine Hörerin der ersten Stunde, weil ich Jana ja auch privat kenne und bin deswegen sehr gespannt und freue mich auf unser Treffen.
Prima. Also ich würde sagen, damit auch alle ZuhörerInnen einmal einen kurzen Einblick kriegen und wir auch einfach so ein bisschen, Thomas hat schon angesprochen, auch über deinen Werdegang reden können. Ich habe hier deinen Lebenslauf vor mir und mit ganz vielen Stichpunkten, was du alles so Tolles in deiner Tätigkeit als Arbeitsgruppenleiterin heute so tust. Und ich würde sagen, da fange ich jetzt einfach mal an. Du kannst mich jederzeit bitte einfach unterbrechen oder Thomas, du natürlich auch. Und wir können einfach so ein bisschen drüber reden. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wir haben beide Umweltwissenschaften studiert im Bachelor. Eine Gemeinsamkeit, die mir vorher nicht bewusst war. Und zwar hast du von 2012 bis 2015 dein Bachelorstudium in Umweltwissenschaften an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg absolviert. Das heißt, da ging quasi deine akademische Reise los mit einem Bachelorstudium in Umweltwissenschaften. Wie das dann so ist, in Deutschland muss man ja dann immer erstmal so ein allgemeineres Grundstudium quasi absolvieren in den Bachelor, im Bachelorstudium. Hast du dich danach dann im Master spezialisieren können? Und zwar bist du dann an die Uni Hamburg gewechselt und hast ein Masterstudium in Marine Ökosystem und Fischereiwissenschaften absolviert. Und hast deine Masterarbeit dann tatsächlich auch schon am Thünen-Institut für Ostseefischerei geschrieben.
Ja, tatsächlich war ich schon vorher auch am Thünen-Institut. Ich habe meine Bachelorarbeit da schon geschrieben und lustigerweise auch schon mein Praktikum in der 10. Klasse. Also ich habe das Thünen-Institut schon sehr, sehr früh mit 15 Jahren kennengelernt und bin immer wieder gerne zurückgekommen und ja, habe da jetzt eine Stelle.
Wie bist du damals darauf gekommen, mit 15 hast du gerade gesagt, ein Praktikum da zu machen? Hattest du da irgendeinen Bezug zu? Oder das ist jetzt ja, also wenn ich daran zurückdenke, ich glaube, ich war in der Apotheke. Es ist ja schon was Ungewöhnlicheres, sich sowas auszusuchen.
Ja, ich bin schon, seitdem ich 3 Jahre alt bin, glaube ich, mit Papa immer angeln gefahren und wusste schon relativ früh, dass ich irgendwas in Richtung Fischereiwissenschaften gerne machen würde. Und Papa hat da tatsächlich mal früher in einem Hafen dann einen Mitarbeiter vom Thünen-Institut kennengelernt, hat gefragt, ob ich da denn nicht mal irgendwie reinschnuppern könnte. Und dann hat sich das so ergeben. Also ja, war ein lustiger Zufall, aber hat sehr viel Spaß gemacht und hat mir sehr viele Einblicke gegeben. Da kann ich nachher vielleicht auch noch eine lustige Anekdote zu erzählen.
Sehr gut, dafür sind wir immer zu haben.
War das ein ursprünglicher Plan, dass du wieder zurückgekehrt bist? Also hat es dir so gut gefallen, dass du gesagt hast, du möchtest auf jeden Fall zurück? Oder waren es dann doch irgendwie Ereignisse im Laufe der Qualifikationen, dass du gesagt hast, das ist ein super Ort dafür und ich möchte auf jeden Fall ans Institut?
Ja, ich wusste tatsächlich schon damals auch, dass ich gerne immer wieder zurückgehen wollte. Jetzt erzähle ich meine Anekdote vielleicht doch schon. Ich hatte damals, mussten wir dann in der 10. Klasse auch so einen kleinen Praktikumsbericht schreiben. Und ich hatte damals in den 2 Wochen in verschiedene Bereiche irgendwie des Institutes reingeschnuppert und habe sowohl den technischen Bereich kennengelernt, also vor allem Fischproben aufarbeiten, Larven zählen und messen und sowas kennengelernt. Habe aber auch 2 Tage mit verschiedenen Wissenschaftlern im Hause verbracht. Und tatsächlich habe ich am Ende dann das Fazit meines Berichtes war, ich kann mir die Arbeit am Thünen-Institut schon sehr gut vorstellen, kann mir aber nicht vorstellen, Wissenschaftlerin zu werden, sondern möchte auf jeden Fall BTA später werden. Also
das hat gut geklappt.
Ja, genau, aber damals war dann so ein bisschen das Bild von mir oder einer Wissenschaftlerin für mich, dass man den ganzen Tag irgendwie Daten eingibt und dass ich darauf überhaupt keine Lust habe. Genau. Ich gebe natürlich jetzt irgendwie nicht den ganzen Tag selber Daten ein, aber arbeite immer noch sehr, sehr viel mit Daten und ja, hat sich
also
genau
hat sich
ein Teil bewährt.
Hat sich jetzt so dein Bild von der 15-jährigen Steffi dann so ein bisschen geändert, was du als Wissenschaftlerin verstanden hast damals und heute?
Ja.
Oder ist denn dann doch schon okay?
Ja.
Okay.
Habt ihr das auch schon? Ich habe das tatsächlich schon häufiger gehört, dass so die Angst vor Protokollen, dass das irgendwie ein alles ewig dokumentieren und protokollieren, dass das schon einige abgeschreckt hat irgendwie. Und die das haben, ohne dass die das wirklich mitbekommen haben oder so. Also das fand ich irgendwie ganz interessant. Das habe ich mehrfach schon gehört. Und das hat auch Leute dazu gebracht, die ich persönlich kenne, nicht den wissenschaftlichen Weg zu gehen. Aber letztlich, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr das auch schon häufiger mitbekommen? Also so Gründe vorab, wo man Vorbehalte hatte, irgendwie in die Wissenschaft zu gehen, und das hat Leute tatsächlich auf einen anderen Weg gebracht?
Ja, ich bekomme das tatsächlich sehr oft mit, dass man sich dieses Berufsbild eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin total schwer vorstellen kann. Und ich meine, was ich damals in meinem Praktikum gemacht habe, war irgendwie Protokolle abzutippen. Das macht man als Wissenschaftlerin ja irgendwie in den seltensten Fällen. Aber was willst du irgendwie so einer Praktikantin, die einen Tag bei dir ist, irgendwie sonst an sinnvollen Aufgaben geben? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass man versucht, die Arbeit schon irgendwie verständlich zu machen. Aber dadurch muss man das ja in so kleine Teile irgendwie runterbrechen, dass es vielleicht dann am Ende doch gar nicht so richtig realitätstreu ist. Aber wir haben auch zum Beispiel ein Mentoring bei uns im Haus, und auch da ist selbst im Bachelorstudiengang immer noch nicht ganz klar, was überhaupt so dieses Bild der Wissenschaftlerin und was die Arbeitsaufbereiche dann am Ende sind. Ja, das ist immer noch nicht ganz klar. Und ich glaube, dass wir da irgendwie dran arbeiten müssen, dass wir dieses Bild von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen irgendwie noch klarer kommunizieren können. Ich glaube, da macht ihr aber auch einen ziemlich wichtigen Input tatsächlich. Also gute Arbeit.
Wir geben unser Bestes, ja. Das heißt, wir sind jetzt schon am Thünen-Institut angekommen. Also, du warst schon da, seitdem du 15 bist, und hast dann tatsächlich promoviert am Thünen-Institut von 2018 bis 2021. Und zwar ging es da um, wie heißen die auf Deutsch, Gehörsteine von Fischen, ne?
Ja.
Ja, mit vom Kabeljau. Magst du ein bisschen was erzählen?
Genau. In der Ostsee nennen wir den Kabeljau tatsächlich ja Dorsch.
Und, ah, okay.
Ja.
Da geht's schon los. Genau deswegen haben wir dich eingeladen.
Und wir benutzen die Gehörsteine, oder wir nennen sie Otoliten, dazu, die Altersbestimmung von den Fischen zu machen. Das heißt, das ist so ähnlich wie bei einem Baumring. Das könnt ihr euch vielleicht gut vorstellen. Da sind ja auch diese einzelnen Ringe. Und genauso ist es bei den Gehörsteinen, dass man die dann einfach quasi zählt und weiß, okay, wenn das irgendwie 4 Ringe sind, dann ist es beim Dorsch so, dass der 4 Jahre alt ist. Und das war aber nur tatsächlich ein relativ kleiner Teil meiner Doktorarbeit. Mhm. Der viel coolere Teil, so wie ich finde, war, dass wir Dorsche mit sogenannten elektronischen Loggern ausgestattet haben. Das heißt, wir haben die markiert, extern und intern, und hatten dann tatsächlich innen wie so ein kleines Zäpfchen, haben wir den in den Bauch implantiert. Das klingt erstmal ein bisschen grausam, aber die wurden tatsächlich betäubt und haben das auch gut überlebt. Da haben wir eine Studie zugemacht vorher und geguckt, wie man die am besten taggen kann. Und dann wurden die quasi, wenn die wieder in der Ostsee rumgeschwommen sind, die ganze Zeit Wassertiefe und Temperatur gemessen. Und anhand dieser Daten kann man dann sehr, sehr viel über das Verhalten der Tiere lernen. Und ich habe zum Beispiel auch ein Modell entwickelt, wo wir gucken konnten, okay, basierend auf den Temperatur- und Tiefendaten können wir sehr gut rekonstruieren, wo die Tiere quasi umgeschwommen sind, weil wir natürlich am Ende nur wissen, wo haben wir sie reingeschmissen und wo wurden sie von der Fischerei wieder rausgefischt, aber wir wissen nicht, wo sie zwischendurch waren. Das heißt, es ist wie so eine Blackbox, weil unter Wasser ja zum Beispiel GPS nicht funktioniert. Wir konnten dann aber anhand dieses Modells sehr viel über die Migration die Bewegung der Dorsche tatsächlich lernen in der Ostsee.
Das heißt, es sind Wanderfische innerhalb der Ostsee, oder was für Wanderverhalten gibt es da?
Das sind schon saisonale Wanderungen, die wandern zwischen ihren Laichgründen und Futtergründen hin und her im jährlichen Verlauf. Aber auch da haben wir dann gesehen, wir haben sehr, sehr viele Tiere getaggt. Ganz viele wurden leider nicht wiedergefangen. Da haben wir dann auch nie Informationen zu erhalten. Aber von den 5%, die wiedergefangen wurden, hatten am Ende irgendwie dann alle sehr, sehr unterschiedliche Wanderungen. Also ein paar waren ähnlich miteinander. Man hat sehr schön gesehen, dass manche zum Beispiel im Bornholmbecken. Das ist ein sehr tiefes Gebiet in der Nähe von der dänischen Insel Bornholm, das ganze Jahr über geblieben sind. Aber manche sind tatsächlich dann auch zwischen den Küstengebieten und den tieferen Gebieten zum Laichen hin und her geschwommen.
Okay, interessant. Sehr gut.
Neugierde, was die Gehörsteinchen angeht, bei den Fischen. Kannst du mal grob erzählen, wo die liegen und wie die funktionieren?
Ja, die Gehörsteine liegen, wenn ihr euch den Dorsch quasi jetzt vor euch liegt, die sind ungefähr auf der Augenhöhe, also die liegen im Kopf quasi der Fische und dienen hauptsächlich zur Orientierung. Das heißt, weil sie ja in einem dreidimensionalen Raum leben, dienen sie dazu, eine Orientierung in den Fischen zu geben.
Okay, ist das auch so? Ich kenne das bei vielen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Säugetiere nimmt, Meeressäuger oder so, bei denen sind diese Gehörsteine härter als die Knochen und bleiben irgendwie auch noch relativ lang so auf dem Meeresgrund übrig. Ist das bei den Fischen ähnlich?
Ist ähnlich, ja.
Okay, das ist spannend auf jeden Fall, finde ich.
Es werden auch immer mal wieder sehr, sehr alte Otoliten gefunden oder zum Beispiel auch in Siedlungen in der Nähe von in verschiedenen Siedlungen in der Nähe von der Küste, wo dann zum Beispiel auch was zur Nahrung von Menschen im Mittelalter oder sowas zurückgeschlossen werden kann. Aber Thomas, da habe ich eine Rückfrage an dich. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Könnt ihr bei Insekten tatsächlich auch das Alter bestimmen oder ist das uninteressant, weil die meistens irgendwie nur einen Jahreszyklus haben? Ich muss mich jetzt hier einmal outen. Ich bin nicht besonders firm, was Insekten und sowas
angeht. Nee, gute Frage. Ich habe noch nie darüber nachgedacht und habe mich noch nie damit beschäftigt, muss ich gestehen. Also die Lebensdauer ist ja zwar relativ kurz bei einigen, aber bei anderen ist durchaus interessant. Also so Carabusarten, die Großlaufkäfer, da gibt es zum Beispiel den goldglänzenden Laufkäfer mit dem einfallsreichen Namen, der durchaus viele, viele Jahre alt werden kann. Das sind meistens irgendwelche Laborversuche oder so, aber ich glaube, ich habe noch nie darüber nachgedacht und ich glaube, ich habe noch nichts an Forschung gesehen, um zu gucken, wie alt ist eigentlich so ein Insektenindividuum. Das finde ich gerade eigentlich ziemlich spannend. Nehme ich als Hausaufgabe mit und versuche auch mal, ich finde das gerade echt interessant, weil also meistens geht das wirklich nur über unterschiedliche morphologische Eigenschaften wie Behaarung oder Oberfläche, dass man einfach sieht, da ist ein gewisser Abrieb da und man vermutet bei den Arten, die sind mehrjährig in irgendeiner Form schon, wenn man diese einzelnen Individuen dann so entdeckt. Aber das ist immer alles Spekulation und nicht wirklich irgendwie was Handfestes. Also bei den Laufkäfern gibt es das häufig, dass die Oberfläche in irgendeiner Form matt wird, dass man einfach sieht, die ist nicht mehr so glanzvoll wie bei frischen Individuen. Aber irgendwas, wo man wirklich mal sicher eine Zuordnung machen kann, ich wüsste gar nichts bislang. Ziemlich spannend. Muss man mal sich anschauen. Also eigentlich muss ich das mal als Fragestellung mitnehmen. Wie kriegt man das raus für vieljährige Individuen, das irgendwie rauszubekommen, ob die tatsächlich ein paar Jahre alt sind? Irgendwie kriegt man da irgendwas hin?
Ich schaue erst mal an. Gestern da kurz drüber nachgedacht, als ich mich so ein bisschen mental auf den Podcast vorbereitet habe und habe mich auch gefragt, ob das vielleicht auch mit Markierungsstudien gemacht wird, weil man Käfer ja teilweise auch irgendwie markiert und dann sieht man vielleicht, okay, wenn man die nochmal wieder sieht, die hatten wir letztes Jahr irgendwie schon mal gesehen, aber ja, wäre auf jeden Fall interessant.
Genau, also das gibt es auf jeden Fall, das weiß ich. Da gibt es unter anderem so ein paar sehr stark bedrohte Schwarzkäfer auf einzelnen Inseln, wo Ratten dann als invasive Art, also Wanderratten, eingeschleppt worden sind. Und die fast zum kompletten Auslöschen dieser Art geführt haben. Dann gab es noch Erhaltungszuchten und die haben wieder freigesetzt und dann zum Beispiel auch Tiere über Markierungen mehrere Jahre beobachtet. Also das weiß ich zumindest. Aber was Morphologisches fällt mir wirklich auch jetzt beim intensiven Nachdenken gar nicht ein. Also ich habe es wirklich auch noch nie gelesen irgendwo in der entomologischen Fachliteratur, dass mal irgendjemand geguckt hat, gibt es irgendwas an morphologischen Hinweisen? Also ein Klassiker gibt's bei Bienen. Also bei Hummeln finde ich ganz smart, dass viele von den Hummelarten, die bleichen im Laufe der Zeit aus. Also das heißt, die Färbung wird fad und bleicht aus. Und zum Schluss sehen die wirklich aus wie so ein kleiner Hummelgreis. Also so wie man sich das wirklich vorstellen kann. Da hast du dieses prächtige, orangefarbene, das Gelbe und so. Ist alles nicht mehr da, sondern das ist eher so ein schmutziges Weiß-Gelb, was noch irgendwie übrig ist, weil die wirklich einfach über das UV-Licht irgendwie ausgeblichen sind. und insgesamt auch nur einige Wochen fliegen. Also da sind es wenige Wochen, aber wenige Wochen Sonnenlicht reichen da scheinbar aus, um diese Pigmente da teilweise irgendwie zu zerstören. Ja, aber ich finde das sehr spannend gerade.
Ich werde die Hausaufgabe abfragen in der nächsten
Folge. Ja, nicht nur Hausaufgabe, sondern tatsächlich, wenn das noch gar nicht geklärt ist, dann muss ich mich bei Steffi nochmal melden. Da muss man ja wirklich mal überlegen, kriegt man das nicht irgendwie mal geklärt an einer einzelnen Stelle Exemplare.
Na guck, so entstehen Ideen für die Wissenschaft.
Ja. Live dabei.
Ja, genau. Okay, du hast 2021 dann erfolgreich promoviert und sogar eine Auszeichnung auf deine Promotion erhalten und bist danach dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin, also wahrscheinlich als Postdoc, erstmal geblieben am Thünen-Institut in der Arbeitsgruppe Pelagische Schwarmfische in der Ostsee und bist seit 2022 Leiterin dieser Arbeitsgruppe. Ich weiß, weil wir uns wir haben uns 2022 kennengelernt im Rahmen eines Fellowships, das nennt sich ZIA und das ist vom Zeit Verlag organisiert und geleitet. Da geht es um die Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft. Seitdem kennen wir uns und da weiß ich, hast du damals erzählt, du warst die jüngste Arbeitsgruppenleiterin. Ist das richtig? Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Oder auch weil du ja auch weiblich bist, das ist bestimmt auch in der Fischerei ja auch einen nicht so häufig, ist wahrscheinlich immer noch eine sehr männerdomierte Domäne auch.
Ja, da wischte mich jetzt auf den Fall. Also es kann sein, also damals war ich auf jeden Fall die jüngste Arbeitsgruppenleiterin. Ich weiß nicht, ob es die jemals jüngste war, aber zu dem Zeitpunkt am Institut wurden die Arbeitsgruppen von hauptsächlich Männern quasi geleitet. Das hat sich jetzt tatsächlich in den letzten 2 Jahren aber sehr geändert. Also wir haben mittlerweile 4 Arbeitsgruppenleiterinnen und genau. Also es hat sich seitdem ziemlich gewandelt. Wir sind jetzt ein buntes Team.
Toll, klasse. Wie war das für dich? Du hast dann ja quasi ein Jahr, 2 Jahre nach der Promotion schon als Arbeitsgruppenleiterin angefangen. Wie war das so für dich? Dieser Umschwung, dieser Wechsel?
Tatsächlich war das entspannt. Also ich habe ähnliche Aufgaben weitergemacht und habe dann tatsächlich einfach nur so ein bisschen mehr, bin in den Bereich Stellungnahmen und sowas noch mehr reingerutscht, und habe ein kleines Team jetzt auch aufgebaut. Das heißt, ich habe 2 TechnikerInnen und ein Wissenschaftler ist bei mir noch in der Arbeitsgruppe. Und mir macht das tatsächlich total viel Spaß, weil man halt nicht nur die Wissenschaft an sich hat, sondern auch so ein bisschen dieses Menschliche dazwischen, dieses Austauschen. Und mir gefällt das total gut und es sind schöne Herausforderungen.
Ja, dann kommen wir vielleicht so ein bisschen zu den Aufgaben, die du da hast. Ich spicke mal wieder hier von deinem Lebenslauf. Und zwar unter anderem das Monitoring der pelagischen Fischbestände Hering und Sprotte in der Ostsee. Also pelagisch, das haben wir, glaube ich, schon mal erklärt, aber einfach nur nochmal zum wieder auffrischen, ist quasi die Freiwasserzone. Die gibt's nicht nur im See, sondern eben auch im Meer oder auch im Ozean. Und da guckst du dir den Hering und die Sprotte an. Genau, dafür bist du wahrscheinlich auch öfter nicht nur von Deutschland aus unterwegs in der Ostsee, sondern ich weiß, du bist auch regelmäßig hier bei mir im schönen Kopenhagen. weil ihr hier auch natürlich zusammenarbeitet, ne? Weil das ist die Ostsee, internationales Gewässer mit, ich weiß nicht, wie viel Anrainerstaaten da tatsächlich involviert sind. Aber da habt ihr auch regelmäßig Treffen, ne? Wo ihr quasi euch austauscht und Entwicklungen da diskutiert von diesen beiden Fischarten, wenn das richtig ist.
Genau, das wird, die ganzen kommerziellen Fischarten in der Ostsee werden vom Internationalen Rat für Meeresforschung, der, wie du gerade schon gesagt hast, den Hauptsitz in Kopenhagen hat organisiert oder koordiniert. Das heißt, wir haben verschiedene Surveys, die wir jedes Jahr durchführen, die von allen Anrainerstaaten durchgeführt werden. Und diese Daten werden dann in diesen internationalen Arbeitsgruppen zusammengefasst. Und in einer anderen Arbeitsgruppe bestimmen wir dann quasi, wie viele Sprotten und Heringe, aber auch alle anderen kommerziellen Arten aktuell in der Ostsee rumschwimmen und wie viele nachhaltig entnommen werden können, damit es dem Bestand auch auf lange Sicht quasi gut geht. Oder besser geht in manchen Fällen.
Wie viele kommerzielle Fischarten haben wir in der Ostsee? Weißt du das?
Ja, also wir haben Dorsch, Sprotte, Hering und dann noch einige Plattfischarten. Da hauptsächlich Scholle, Flunder, Kliesche und Steinbutt. Und dann natürlich noch den Lachs.
Okay. Und ich habe jetzt gehört, der Thunfisch ist zurück oder ist, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, er ist zurück, aber er ist auf jeden Fall im Öresund, also in dieser Meerenge zwischen Schweden und Dänemark zu finden. Der wird aber noch nicht kommerziell gefischt oder wie sieht es da aus? Habt ihr da schon Diskussionen, dass man die jetzt demnächst essen kann?
Das trifft tatsächlich nicht so meine Arbeitsgruppe, weil das so ein Satellitenbestand ist. Also es ist ja nicht das Hauptverbreitungsgebiet in der Ostsee, sondern der schwimmt dann ab und zu mal rein. Gerade auch, um auf Heringe zu fressen. Und der wird bis jetzt aber noch nicht kommerziell genutzt. Das heißt, es gibt so ein paar Angelgeschichten, die da irgendwie versuchen, die zu angeln, aber das auch hauptsächlich, um sie dann zu markieren und wieder freizulassen, damit wir noch mehr über die Ökologie der Thunfische verstehen. Ja. Aber klar, mit Klimawandel verändern sich die Verbreitungsgebiete von Fischarten. Und wenn das Wasser immer wärmer wird, versuchen die Arten quasi weiter nach Norden auszuweichen. Und dann kann es auch mal sein, dass so ein paar Exoten bei uns in der Ostsee landen. Mhm.
Auf die Gefahr hin, dass ich einen Riesenfass aufmache. Wie funktioniert das denn bei den Arten, die du eben genannt hast in der Ostsee, aktuell wirklich mit der nachhaltigen Nutzung? Also funktioniert das da für alle Bestände so, wie man sich das ideal vorstellt? Oder gibt es da Bestände, die sehr stark zurückgehen und bei denen das auf Zukunftssicht im Prinzip schwierig wird, die zu nutzen und gleichzeitig auch herausfordernd wird, die in irgendeiner Form zu erhalten?
Ja, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil das natürlich, das muss man sehr differenziert beachten, weil es einige Fischarten gibt, zum Beispiel wie der Dorsch, von dem ihr sicher, also da haben wir ja kurz eben schon drüber geredet und das habt ihr sicherlich auch schon in den Medien gehört, den es aktuell sehr, sehr schlecht gibt. Wir haben zwei Dorschbestände in der Ostsee und noch einen im Kattegat. Und alle drei haben quasi, oder empfiehlt der ICES, der Internationale Rat für Meeresforschung, gerade, dass er nicht aktiv quasi befischt wird, weil er gerade in einem sehr schlechten Zustand ist. Dazu muss man sagen, dass die Fischerei da gerade überhaupt keinen Einfluss mehr drauf hat, sondern dass die veränderten Umweltbedingungen und auch der Klimawandel quasi dazu geführt haben, dass der Dorsch sich einfach nicht mehr nicht mehr gut fortpflanzt und zum anderen aber auch, dass die Tiere, die sich fortpflanzen, sehr, sehr langsam nur noch wachsen und auch nicht mehr zu so großen Dorschen, wie man sie kennt, irgendwie heranwachsen. Und dann gibt es irgendwie Veränderungen in der natürlichen Sterblichkeit und sowas. Also es gibt sehr viele Umweltfaktoren, die es gerade extrem schwer machen, dass sich der Dorsch erholt. Und auch langfristig gesehen wird es wahrscheinlich schwer, dass der nochmal irgendwie eine Produktivität erreicht, so wie wir ihn irgendwie aus der Vergangenheit kennen. Es gibt aber viele andere Arten, zum Beispiel die Sprotte, ist aktuell in einem nachhaltigen Bewirtschaftungszustand. Das heißt, es wird so viel gefischt, wie quasi für eine nachhaltige Bestandsentwicklung in Ordnung ist. Der Fischereidruck ist etwas zu hoch, aber der wurde jetzt auch in den letzten Jahren nachreguliert. Und da ist es einfach bei diesen kurzlebigen pelagischen Arten sehr davon abhängig, ob gute Nachwuchsjahrgänge reinkommen. Das heißt, gerade Schwarmfische haben halt irgendwie eine Reihe von relativ normalen oder mittelmäßigen Nachwuchsjahrgängen und haben dann aber ab und zu sporadisch quasi sehr hohe Nachwuchsjahrgänge. Und das kann so eine Fischerei dann tatsächlich auch einige Jahre irgendwie tragen. Und dann eine Art Entschuldigung.
Wie alt wird so eine Sprotte?
6 Jahre ungefähr, bis zu 6 Jahre.
Okay.
Also eher kurzlebig.
Und ab wann können die sich reproduzieren? Nach einem Jahr oder schon?
Ja, so ab 2 Jahren, 1 bis 2 Jahre, ja.
Okay.
Und dann der Brot- oder der ehemalige Brotfisch der kommerziellen Küstenfischerei in Deutschland ist natürlich der Hering, gerade hier in der westlichen Ostsee, dem es aktuell auch sehr schlecht geht. Das liegt so ein bisschen an so einem Mismatch zwischen wann sie quasi geleicht werden und dann das erste Mal futtern oder fressen wollen, weil die natürlich irgendwie so einen Dottersack mit sich rumtragen, der irgendwann aufgebraucht ist. Und wenn das quasi sich verschiebt im Jahresverlauf und zum Beispiel sich nach vorne verschiebt, weil sie früher anfangen zu laichen, kann es sein, dass das Zooplankton noch nicht an einem Status ist, wo sie genug zu fressen finden. Und das ist gerade quasi das Hauptproblem für den Hering der westlichen Ostsee. Wenn man dann aber zum Beispiel die Plattfische in der Ostsee anguckt, dann geht es den meisten sehr, sehr gut. Die haben sehr hohe Biomassen und Anzahlen in der Ostsee. Das Problem da wiederum, die Ostsee ist ein bisschen problematisch im Moment. Bei den Plattfischen ist das Problem, dass sie jetzt, dass der Condition Factor, das ist quasi wie der BMI beim Menschen, das heißt, wie dünn oder dick sie sind, also wie gut quasi die Kondition des Fisches ist, sehr gering oder hat in den letzten Jahren stark abgenommen. Und das sind dann zum Beispiel vielleicht dichteabhängige Effekte, aber auch könnte zum Beispiel mit der Veränderung in der Umwelt oder in der Umwelt der Ostsee quasi zusammenhängen.
Ja, die Forschung, die ihr dazu macht, die ist dann quasi, also ihr gebt auch konkrete Handlungsempfehlungen raus, wie sich Fischerei verhalten sollte, um diese Ziele zu erreichen.
Genau, also ja. Beim Internationalen Rat für Meeresforschung geben wir dann quasi international koordiniert einen wissenschaftlichen Advice raus einmal im Jahr. Das heißt, da wird quasi empfohlen, wie viel entnommen werden kann, um eine nachhaltige Fischerei quasi zu gewährleisten. Wir arbeiten damit irgendwie Unsicherheitsgrenzen, also Confidence Intervals, um zu sagen, okay, das sind verschiedene Szenarien. Wir entscheiden das aber natürlich nicht. Das ist eine Sache der Politik. Das heißt, wir geben eine Empfehlung und die Politik entscheidet dann im Nachhinein, wie viel dann tatsächlich gefangen wird.
Folgen die meistens euren Empfehlungen oder wie sieht das so aus?
In der Vergangenheit gab es da relativ große Diskrepanzen, aber in den letzten 10 Jahren ist es deutlich besser geworden und mittlerweile folgen die dem wissenschaftlichen Advice relativ genau.
Wie sieht das jetzt aus in diesem Rat? Du hast schon gesagt, die Anrainerstaaten sind da vertreten. Nehmen da alle teil? Beteiligen sich auch alle? Weil ich weiß, du hast ja auch regelmäßig diese Forschungsfahrten auf der Ostsee, wo du quasi ja auch mit Fängen schaust, wie geht's dem Bestand? Machen das alle Anrainerstaaten und haben quasi ihre eigene Datengrundlage? Arbeitet man da zusammen? Und welche Anrainerstaaten setzen sich überhaupt alle an einen Tisch?
Genau, das sind alle Anrainerstaaten der Ostsee. Also es hängt natürlich dann immer so ein bisschen davon ab, wie das Interesse auch an verschiedenen Beständen ist. Das heißt, zum Beispiel Estland würde sich jetzt nicht an den Surveys von dem Hering der westlichen Ostsee zum Beispiel beteiligen, sondern gucken da so ein bisschen, wie viel quasi der jeweiligen Quote in dem Land gefangen wird. Und so wird dann proportional meistens auch die Survey-Abdeckung irgendwie gehandhabt. Aber dann finden auch so ein bisschen Täusche statt, weil das dann natürlich irgendwie auch von der Lokalität und sowas passen soll. Aber die meisten Länder integrieren sich da und wir gucken dann, also wir koordinieren die Surveys zusammen und gucken, okay, welches Land deckt welches Gebiet ab. Deutschland deckt da bei den pelagischen Surveys, also den Surveys, die auf Hering und Sprotte abzielen, einen relativ großen Teil ab. Und es gibt dann aber auch andere Länder, die trotzdem kleine Gebiete abdecken. Der einzige Anrainerstaat ist zumindest auch vielleicht ein bisschen, also will ich gar nicht groß drauf eingehen, aber Russland, die natürlich auch Sprotten zum Beispiel und auch einige Plattfische und Dorsch in der Ostsee fangen, aber die seit Beginn des Kriegs jetzt quasi keine Daten mehr liefern, weil sie zuerst vom ICES suspendiert wurden und jetzt ausgetreten sind.
Okay. Wie läuft denn so ein Survey, also so ein Monitoring der Bestände ab, so ganz, ganz konkret? Und wie wird das finanziert? Also ich weiß, du bist dann oft für mehrere Wochen ja auch unterwegs. Und wie ist so das Leben auf so einem Forschungsschiff, wenn man die ganze Zeit auf so einem doch relativ engen Raum ja irgendwie dann noch zusammenarbeiten muss?
Ja, genau. Wir haben für Hering und Sprotte haben wir 2 Surveys im Jahr, die jeweils 3 Wochen gehen. Wir fahren da mit unserem größten deutschen Fischereiforschungsschiff Walter Herwig. Im Mai mache ich jetzt einfach mal exemplarisch, quasi einmal durch die komplette Ostsee. Wir starten quasi bei Rostock und fahren bis zu den Åland-Inseln nach Finnland hoch und decken quasi die komplette Ostsee mit sogenannten Transekten ab. Das heißt, wir fahren den ganzen Tag irgendwelche Linien ab und gucken, wie viele Fische quasi unter uns sind. Und das gucken wir, indem wir quasi mit einem Echolot ins Wasser reinpingen und dabei gucken, wie viel Biomasse unter dem Schiff ist. Und weil die Rückstreuung von den Fischen quasi noch nichts dazu darüber verrät, welche Fische gerade unter uns sind, machen wir ungefähr 3 bis 4 Mal am Tag sogenannte Vergleichsholz. Das heißt, wir fischen da bis zu 30 Minuten und sortieren dann danach die Fische an Bord. Das heißt, wir sortieren erst nach Arten, vermessen sie, gucken uns die Altersverteilung, das Geschlecht, die Reifeverteilung und sowas an und können dann im Nachhinein hochrechnen, wie viele Fische unterm Schiff gerade waren, wie die Altersverteilung ist, also ob es eine gesunde Altersverteilung gerade ist und genau, berechnen das dann quasi im Labor oder im Institut und gucken und rechnen quasi eine total Abundance, also eine Gesamtmenge.
Was wäre eine gesunde Altersverteilung? Also was wäre der wünschenswerte Zustand?
Es ist immer schlecht, wenn wir irgendwie nur ganz junge Tiere haben, weil das zeigt irgendwie, dass sie entweder zum Beispiel zu viel oder zu hart befischt werden. Das heißt, wenn sie alle irgendwie schon mit einem Jahr in die Fischerei reinwachsen und es keine älteren Tiere gibt, die sich dann irgendwie zum Beispiel fortpflanzen können, ist es eine schlechte Altersverteilung. Das heißt, man will natürlich viele Junge haben, aber auch einige alte Tiere, die sich dann fortpflanzen können.
Ja.
Gibt es den umgekehrten Fall bei einzelnen Arten, die jetzt vielleicht auch nicht wirtschaftlich genutzt werden oder so? Also diese so Arten, die vielleicht recht alt werden, dass die Reproduktion schwieriger ist und die Überalterung ein Problem ist?
Tatsächlich ist das bei Fischen so, zumindest die Studien, die ich kenne, dass es wir immer sagen, dass wir die alten Fische quasi schützen wollen, weil die proportional größere Gonaden tatsächlich haben als die jüngeren Tiere. Das heißt, ja, man will die alten Tiere einer Population schützen, damit die einen deutlich größeren Beitrag zur Reproduktion leisten können.
Okay. Wir müssen vielleicht einmal erklären, was Gonaden sind.
Ach so, Entschuldigung. Ja. Das sind quasi, da sind die Eier von den Tieren drin. Das heißt, je größer die Gonaden, desto mehr Eier hat ein Weibchen.
Ja. Und wie ist das jetzt? Wie viele Leute sind auf so einem Schiff? Wie viele Leute passen auf dieses größte Forschungsschiff, was Deutschland hat, drauf, was dann da so in der Ostsee rumschippert?
Wir kommen mit ungefähr 11 WissenschaftlerInnen und genau, also ich übernehme die Fahrtleitung, dann haben wir meistens 1 bis 2 andere Wissenschaftler dabei, ein paar technische Assistenten, das heißt, die werden am Institut angestellt sind und quasi die Laborleitung übernehmen. Wir haben immer ein paar Hiwis dabei und Praktikantinnen, die dann irgendwie Lust haben, mal in den Bereich oder auf so einer Forschungsfahrt teilzunehmen und zu wissen, was wir da an Bord machen. Und dann haben wir noch eine Akustikerin oder einen Akustiker dabei, der quasi für das Echolot oder die Bedienung des Echolot zuständig ist.
Das heißt, wir sind. Bitte? Ja, ich stelle mir das auf jeden Fall sehr schön vor, wenn so Hiwis oder irgendwelche Leute, die gerade sich qualifizieren im Studium oder sowas, dann zum ersten Mal auf so ein Forschungsschiff kommen. Ich habe sowas ja auch noch gar nicht erlebt und das ist ja irgendwie schon so ein Kindheitstraum, glaube ich, von vielen Leuten. Mal bei so einer Forschungsreise auf so einem Schiff unterwegs zu sein irgendwie. Merkt man den Leuten das an? Sind die alle richtig happy bei so einer ersten Tour oder gibt's da auch Leute, die echt Schwierigkeiten haben?
Alle am Kotzen.
Ich wollte gerade sagen, es kommt aufs Wetter drauf an. Also ich meine, ich habe mein Studium tatsächlich auch über Forschungsreisen mit Fischereiforschungsschiffen finanziert, weil die Leute natürlich bezahlt werden und es ist irgendwie ja eine Win-Win-Situation, weil man erstens irgendwie Geld verdient und zweitens irgendwie sich ein Netzwerk aufbaut und praktische Erfahrungen sammelt. Die Leute sind das erste Mal immer total euphorisch. Also ich liebe das, wenn Leute das erste Mal mitkommen, die sind total begeistert, brennen für das, freuen sich über alles Mögliche und das ist wirklich schön. Für manche ist Seekrankheit natürlich ein Thema, leider auch für mich. Also je nachdem, wie groß die Wellen in der Ostsee dann werden, kann es auch mal sein, dass ich seekrank werde. Das gibt sich aber meistens.
Hast du persönlich einen Tipp, mit dem du einigermaßen gut zurechtkommst?
Ich benutze tatsächlich, die muss man sich aber vom Arzt verschreiben lassen, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das hier als guten Tipp irgendwie mitgeben sollte. Im Worst Case kann man Pflaster bekommen. Das heißt, wenn man die sich irgendwie hinter das Ohr klebt, dann ist man auf der sicheren Seite. Das Problem ist, wenn man irgendwie wirklich seekrank ist und die Tabletten und sowas alles ausspuckt, dann ist das natürlich nicht so richtig sinnvoll. Frische Luft und rausgucken ist immer das Beste und auch irgendwie beschäftigt bleiben und sich nicht drüber sorgen, weil ich glaube, da ist auch ganz viel Kopfsache irgendwie dabei.
Ich habe von einem Forschungstaucher irgendwie mal den Tipp bekommen, es gäbe irgendein Anti-Allergie-Nasenspray, was bei vielen Leuten helfen sollte. Aber ich glaube, so Hausmannsrezepte, wo jeder denkt, irgendwie, dass es eine gute Möglichkeit gibt, es wahrscheinlich eine Menge, oder? Also
ja.
Ohne dass man jetzt weiß, funktioniert es wirklich oder funktioniert es nicht. Er meinte, er hat immer dieses Anti-Allergen quasi dabei.
Okay, davon habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber ja, ich habe nicht umsonst irgendwie das größte Forschungsschiff und die Ostsee im Mai mir ausgesucht, aber da kommt man eigentlich meistens irgendwie ganz, ganz gut weg. Genau, und dann sind von der Besatzung 20 Leute dabei, vom Kapitän bis zum, keine Ahnung.
20?
Wir haben Köche, wir haben Stewards, wir haben ja Matrosen natürlich, Offiziere, Netzmacher, Bootsmann, also ja insgesamt 20 Leute. Das heißt, wir sind dann irgendwie, ist natürlich auch in Schichtarbeit, 30 Leute ungefähr auf dem ganzen Schiff. Und ja, doch, aber macht immer Spaß. Also es ist immer mit eins meiner Highlights im Jahr, weil das irgendwie für den Kopf auch ganz gut ist. Du bist dann, konzentrierst dich irgendwie auf deine praktische Arbeit und kannst vieles andere irgendwie ausblenden. Du hast irgendwie einen geregelten Ablauf, wirst dreimal am Tag bekocht und musst dich irgendwie so um diese normalen Sachen weniger kümmern. Also du musst ja nicht einkaufen, du musst dir irgendwie nicht überlegen, was du abends zum Abendbrot essen möchtest. Und ich finde es tatsächlich immer, also Urlaub zu nennen, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist irgendwie eine nette Abwechslung.
Du hast gerade schon gesagt, du bist da Fahrtleiterin. Was ist denn die Aufgabe von einer Fahrtleitung?
Man bereitet die Reise vor, das heißt, man guckt, welche Station man anfahren möchte, wie man quasi die zeitlichen Tage planen möchte. Und an Bord ist dann das Wichtigste, dass man quasi entscheidet, wann gefischt werden soll. Das hatte ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Man halt guckt quasi auf dem Echolot, wann Fische unterm Schiff sind. Und man muss dann gucken, okay, wann möchte ich jetzt fischen, um quasi diese Stichprobe zu nehmen, um zu gucken, welche Arten sich gerade in dem Hohl befinden oder unter dem Schiff befinden. Und das sind quasi die Entscheidungen. Also ich sage dem Kapitän dann quasi, wann wir aussetzen wollen, also wann wir das Netz ins Wasser schmeißen wollen, wie lange wir fischen wollen. Und habe quasi so ein bisschen das Management da an Bord, was die Wissenschaft angeht, in meinen Händen.
Und wie werden jetzt diese Forschungsreisen finanziert? Sind das, sind ja deutsche Verpflichtungen vermutlich auch, sich daran zu beteiligen? Das heißt, die Finanzierung ist da jedes Jahr gesichert und kommt quasi vom Bund oder woher kommt das Geld für so eine Forschungsreise?
Das sind EU-Mittel, weil das quasi ein EU-Ziel ist oder eine EU-Aufgabe. Und anders als bei vielen Forschungsreisen, zum Beispiel an der Uni, müssen wir uns um die Plätze quasi nicht bewerben, sondern das ist Gesetz. Deswegen sind hat das Thünen-Institut auch Zugriff auf drei Bundesforschungsschiffe, die quasi auch nur vom Thünen-Institut genutzt werden. Das heißt, dass unsere ganzen Prioritätsreisen, die nicht nur in der Ostsee, sondern auch in der Nordsee und bis nach Grönland und die Sargasso-See gehen, alle damit abgedeckt werden können.
Klasse. Wenn man das jetzt hört und sich gerade überlegt, was studiere ich denn am besten, um auch mal so eine Position zu haben wie Steffi, so rückblickend, würdest du was anders machen von deinem Werdegang oder was wären Tipps, die du jetzt irgendwie so jungen Studierenden mit auf den Weg geben könntest? Hey, das und das, achtet da vielleicht mal drauf, wenn ihr nachher Bock habt, irgendwie in der Fischerei zu arbeiten.
Ja, ich muss sagen, das Studium in Oldenburg war echt super, weil das ich bin nicht so gut, was irgendwie biologische Grundlagen und sowas angeht. Irgendwie zum Beispiel, wenn ihr mich irgendwie um Artenidentifizierung oder sowas fragt, da bin ich, glaube ich, echt nicht so gut drin. Aber wir haben da sehr viel Methoden kennengelernt. Das heißt, wir haben viel Statistik gehabt, viel sowas, wie man ein Experiment plant. Wir haben irgendwie, ja, viele Bestimmungssachen irgendwie gelernt. Das heißt, wir haben diese Handwerkszeuge oder nennt man das
Handwerkszeug,
irgendwie gut mitbekommen, haben zum Beispiel im Bachelor irgendwie schon alle mit der Statistik Auswertesoftware R gearbeitet, die ja zum Beispiel bei Biologen manchmal so ein bisschen verpönt ist, weil es irgendwie schwierig ist, da reinzukommen. Aber wenn man dann irgendwie das schon früh im Studium lernt, ist dann natürlich die Lernkurve irgendwie entspannter, als wenn man dann irgendwie für die Doktorarbeit anfängt, irgendwie sich in Statistik einarbeiten zu müssen. Und auch in Hamburg wurde es dann natürlich sehr viel spezifischer. Also da muss man dann schon sich überlegen, ob man wirklich irgendwie in die Richtung Fischerei und Meeresforschung gehen möchte. Aber auch da haben wir sehr viel Methoden an die Hand bekommen. Und ich glaube, das würde ich auch jedem Studierenden irgendwie immer empfehlen, dass ihr vielleicht weniger darauf achtet, welchen ökologischen oder biologischen Bereich ihr euch anguckt. Aber dafür umso mehr irgendwie großen Wert darauf liegt, verschiedene Methoden kennenzulernen und da euch irgendwie zu überlegen, was macht mir Spaß, macht mir Statistik Spaß oder möchte ich dann doch irgendwie eher vielleicht nochmal irgendwie Zusatzmodule Richtung Design oder sowas. Also dass man irgendwelche Methoden kennenlernt, wo man am Ende dann irgendwie mit rausstechen kann. Weil ich glaube, gerade mit diesem Bachelor- und Masterstudiengang, die ja sehr auf schnell alles durchbekommen. Es sind irgendwie 6 Semester. Alle sollen dann irgendwie schnell fertig sein und auf dem Arbeitsmarkt sein. Dass man da irgendwie versucht, ein bisschen rauszustechen mit irgendwelchen Methoden oder irgendwelchen Skills, die vielleicht die anderen 300 Studierenden in dem gleichen Studiengang nicht haben.
Mhm. Würdest du es nochmal studieren?
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Sehr gut.
Das klingt auf jeden Fall sehr wertvoll und auch so ein Tipp mal von einer Arbeitsgruppenleiterin zu hören, weil ich glaube, das ist immer, sind die besten Personen, von denen man so einen Tipp bekommen kann, wenn man selbst überlegt, wie sieht's jetzt mit dem Studium aus, worauf kommt's eigentlich an? Und ich habe das Gefühl teilweise aber auch so ein bisschen, dass eigentlich das Methodische wirklich das ist, also da ein breites Spektrum mitbekommen zu haben, um sich irgendwo entscheiden zu können und so, dass das wirklich wertvoll ist, weil die dieser große Schwamm von Leuten jetzt irgendwie in meiner Generation zum Beispiel, die auf Bachelor und Master studiert hatten, ganz generell mit Biologie, die hatten es teilweise, glaube ich, auch irgendwo noch ein bisschen schwieriger, irgendwo Dinge zu finden. Und jetzt die Studiengänge der letzten Jahre haben sich sehr stark spezialisiert in unterschiedliche Bereiche. Und man hat gesehen, dass so die Auflösung von der klassischen Biologie hin zu einzelnen Fachbereichen und sowas ja irgendwo doch bei vielen Unis Sinn macht, einfach von der Ausrichtung und auch von der Vorbereitung her irgendwie auf den Markt. Deswegen finde ich das irgendwie einen guten Aspekt. Also ich denke, dass es auch einfach viele Bereiche gibt, wo man dann auch, wenn man gute Methoden drauf hat, rein kann, ohne dass man vorher ganz direkt dazu studiert hat oder so, weil man einfach fachlich gut ist und irgendwie sich leicht einarbeiten kann in andere Bereiche, was dann nicht so schwierig ist, wie wenn diese Methodenkenntnisse fehlen. Ne? Also für mich fehlen die Methodenkenntnisse vielfach, das muss ich ganz klar sagen. Das ist alles selbst angeeignet und es war am Anfang schon sehr mühselig, das irgendwie zu machen, wenn es durchs Studium nicht abgedeckt war. Also man hat dann so einen schmalen Grat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mit... Also grundsätzlich ist das wahrscheinlich auch eine Sache, die ist ja auch legitim, dass man sich auch an andere Personen richtet, die einzelne Bereiche besser abdecken können, die in Statistik besser sind als man selbst, die fachlich andere Ausrichtungen haben, um die dann irgendwie für die eigene Arbeit eben auch mitzunutzen und denen halt irgendwie einen Mehrwert dadurch zu geben. Aber ich habe schon gemerkt, ich kam nicht dran vorbei, mir wirklich viele Sachen nochmal zu erarbeiten, die eigentlich für meinen Fachbereich total wichtig waren, die mir mein Studium überhaupt nicht gegeben hatte. Also da fehlten die Methodenkompetenzen ganz klar zu Beginn. Und deswegen, glaube ich, ein guter Tipp, was das angeht. Du hattest vorhin noch einen interessanten Aspekt angemerkt. Du hast gesagt, du hast die Arbeitsgruppe aufgebaut. Also wirklich dir quasi auch so das mit den Mitarbeitern jetzt so zusammengestellt und das Team aufgestellt, so wie es jetzt gerade ist. Gab es dabei eine Menge Herausforderungen oder hat das verhältnismäßig gut funktioniert? Weil ich stelle mir das jetzt auch nicht so ganz einfach vor, ein gut funktionierendes Team wirklich erstmal aufzubauen und damit zu arbeiten. Also was sind da die Punkte, von denen du berichten kannst?
Ja, also bis jetzt hatte ich tatsächlich viel Support vom Institut und dadurch, dass gerade in meinem Bereich irgendwie viel von diesen Standardaufgaben abgedeckt wurden, hatte ich quasi von Anfang an einen Techniker an der Hand, der quasi die Alterslesung von Heringen und Sporten macht. Der ist auch schon sehr, sehr lange am Institut und hat das auch vorher schon gemacht. Das heißt, da habe ich schon mal so eine safe Bank und ich habe tatsächlich dann, als ich die Arbeitsgruppenleitung übernommen habe, die Aufgaben von 2 Stellen übernommen. Also ich habe natürlich nicht irgendwie zu 100% beide Stellen übernommen, aber einen Großteil der Aufgaben quasi übernommen. Und dadurch ist dann eine Stelle frei geworden, die dann erstmal woanders hingegangen ist, aber die ich jetzt letztes Jahr quasi zurückbekommen habe. Und da habe ich jetzt meinen Kollegen, der auch Wissenschaftler ist und auch schon eine sehr lange Erfahrung im Bereich Ostsee und Heringe in der Ostsee hat, der jetzt quasi in der Arbeitsgruppe eine unbefristete Stelle auch hat. Und Und eine zweite Technikerin ist letztes Jahr dazu gekommen, die hilft oder supportet uns gerade sehr auf den Seereisen und steigt jetzt auch in die Alterslesung von Heringen und Sporten ein. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, weil es könnt ihr euch vorstellen, wenn die Daten am Ende irgendwie, also wir damit die Altersstruktur vom gesamten Bestand irgendwie berechnen, muss man das erstmal sehr gut lernen, weil das irgendwie, es klingt irgendwie einfach wie beim Baum die Ringe zu zählen. Aber teilweise sind die sehr sehr schwer zu identifizieren. Das heißt, da braucht man relativ lange, um da reinzukommen. Und da leitet mein Kollege sie jetzt quasi gerade ein, damit sie dann ab nächstem Jahr auch die Alterslesung selbstständig mit übernehmen kann.
Was würdest du schätzen, wie lange dauert so ein Lernprozess?
Es hängt sehr von der Person ab, aber also man liest quasi dann erstmal die Otoliten, die der andere oder die Gehörstellen, die der andere gelesen hat und guckt, okay, wie sehr weicht das ab und spricht sich dann ganz viel miteinander ab. Aber dadurch, dass es auch so ein bisschen dann wieder von der Saison abhängt, dadurch, dass sie ja kontinuierlich wachsen, sieht jede Saison in diesem Otoliten ein bisschen anders aus. Mhm. Deswegen sagen wir schon immer, dass man sich dann ein Jahr Zeit nehmen sollte, bis man da quasi gut geschult ist in der Alterslesung.
Okay, ja, ist interessant, weil ich weiß, so als Daumenrichtwert, was viele empfehlen von der mikroskopischen Pollenbestimmung, die sagen zum Beispiel, bei der Bestimmung von Pflanzenpollen braucht man auch so knapp ein Jahr zur Einarbeitung, um einfach so die unterschiedlichen Saisons mal mitzubekommen. Mhm. Ja, finde das auf jeden Fall immer spannend, weil man, glaube ich, oftmals unterschätzt, wie viel Erfahrung wirklich einfach benötigt ist, um dann gute Ergebnisse, die man auch wissenschaftlich verwerten kann, irgendwie zu produzieren. Also das heißt auch so bei der Altersbestimmung hier muss wahrscheinlich, wenn du sagst, das variiert dann auch noch so ein bisschen im Laufe der Jahre, einfach die Erfahrung so sicher sein, dass man zum Schluss auch einfach gute Werte rausbekommt, auf die man sich verlassen kann. Ne?
Genau, ja, das hat am Ende riesigen Einfluss auch auf die Bestandsbestimmung. Und deswegen muss man da quasi auch wirklich ein Experte oder eine Expertin sein, bevor das dann wirklich ins Assessment reingeht. Und da ist es einfach wichtig, dass die Leute gut geschult sind und da eine möglichst geringe Fehlerquote haben. Und im Endeffekt, also selbst wenn wir uns zu 100% sicher sind, dass wir irgendwie dann, dass zum Beispiel meine zwei Kolleginnen das gleich lesen, heißt es ja noch nicht, dass es richtig ist, weil wir halt nicht wissen, was ist das richtige oder das wirkliche Alter. Das heißt, wir machen dann alle paar Jahre, irgendwie alle drei Jahre so einen internationalen Alterslesevergleich, wo wir dann zum Beispiel gucken, okay, wie würde ein polnischer BTA zum Beispiel die Otoliten lesen, wie sieht's in Schweden aus? Dann bespricht man die Otoliten nochmal zusammen, um sich auch so ein bisschen international miteinander abzugleichen.
Ach, das ist ja cool. Also quasi eine Qualitätskontrolle, die einfach regelmäßig läuft. Das fehlt mir in total vielen biologischen Fachbereichen, muss ich sagen, irgendwie, aber ich meine, gut, wenn man jetzt hier auch wirklich was Dauerhaftes monitort, dann ist es, glaube ich, auch einfach wichtig, so eine Qualitätskontrolle da drin zu haben. Aber ich sehe ansonsten bei vielen Dingen, die in der Biologie gemacht werden, fehlt einfach die Ebene der Qualitätskontrolle, selbst wenn es vergleichend stattfindet. Also auch beim Monitoring, was an unterschiedlichen Punkten zu ganz kleinen Teilen von Insektendiversität oder sowas stattfindet, da fehlt einfach so gesehen eine Qualitätskontrolle über die Zeit hinweg.
Ja, das hat sich in den letzten Jahren jetzt so entwickelt und es ist tatsächlich auch ziemlich cool gemacht. Also wir laden quasi jedes Land lädt dann Fotos von Otoliten hoch, aber das könnte man natürlich irgendwie auch von Pollen hochladen und dann guckt sich jedes Land quasi die Fotos an und markiert dann zum Beispiel die Altersringe, aber man könnte dann natürlich auch genauso gut sagen, okay, das ist die und die Polle. Also es ist relativ einfach irgendwie mit so einem Online-Tool, einfach weiß ich jetzt nicht, wie das quasi das Aufsetzen dieser Website ist, aber ich meine, die Idee dahinter ist relativ einfach und ich glaube total sinnvoll. Also vielleicht ist das ja auch ein Input für euch.
Ja. Sehr gut. Jetzt hast du vorhin, Steffi, schon angesprochen, was verschiedene Fischarten so für Probleme in der Ostsee irgendwie gerade haben und hast auch schon Klimawandel angesprochen. Was sind denn so grundsätzlich für den Lebensraum Ostsee oder für das Ökosystem Herausforderungen gerade und wie siehst du das so mit Blick in die Zukunft? Was denkst du, wird da wichtig werden? Was wird vielleicht an Wichtigkeit verlieren? Was sind so aktuelle Herausforderungen und vielleicht Herausforderungen in der Zukunft?
Also die Ostsee ist ja ein relativ besonderer Lebensraum. Dadurch, dass es ein Binnenmeer ist oder fast quasi nur noch durch den Öresund und den kleinen und großen Belt mit der Nordsee quasi verbunden, findet relativ selten einen Wasseraustausch mit der Ostsee statt. Und Wasser, was erstmal in der Ostsee ist, verbleibt dort für viele hundert Jahre. Das hat zum einen zur Folge, dass durch die vielen Flussmündungen quasi das Wasser an der Ostsee deutlich süßer ist. Also wir nennen das ja auch, dass es ein brackisches Meer ist. Das heißt, wenn ihr schon mal in der Ostsee schwimmen wart und das irgendwie dann danach im Atlantik schwimmen wart, merkt ihr, dass es deutlich weniger salzig ist. Zum anderen ist es aber auch ein relativ flaches Meer mit relativ vielen so einen tiefen Becken, die aber auch, also tief bedeutet in der Ostsee nicht so tief wie im Atlantik. Also es ist deutlich ein deutlich flacheres Meer.
Was sind denn so Tiefen?
Also für gerade, ich hatte vorhin einmal vom Bornholmbecken gesprochen, da ist es bis zu 100 Meter tief und ich glaube, der tiefste Punkt in der Ostsee ist 700 Meter, aber okay, nagelt mich darauf. Also es sind dann wirklich sehr kleine Gebiete nur, die deutlich, also die sehr tief sind. Sonst haben wir sehr viel Küstengebiete quasi, die deutlich flacher sind. Mhm. Und dadurch findet natürlich sowas wie Klimawandel auch deutlich schneller statt, weil halt der Austausch relativ gering ist und aber auch das Temperatur quasi deutlich tiefer dann im Vergleich zur gesamten Wassersäule eindringen kann. Das heißt, die Klimawandel wird dort schneller einen Einfluss haben als in anderen Meeresgebieten. Das größte Problem der Ostsee ist allerdings die Eutrophierung. Das heißt, sehr, sehr viele Nährstoffe, vor allem Nitrat und Phosphat, kommen von zum Beispiel durch Überdüngemittel in Küstenregionen quasi in die Ostsee geschwemmt. Da kannst du, Jana, wahrscheinlich auch ein Lied von singen. zu Phytoplankton, Blumen, Blüten führen kann, die dann natürlich für das gesamte Nahrungsnetz einen krassen Einfluss haben. Und unsere Fischbestände aktuell leiden gerade alle unter diesen Veränderungen des Nahrungsnetzes, dass zum einen Rekrutierung nicht mehr so gut ist, Wachstum ist nicht mehr so gut und dass sie quasi sich nicht so gut erholen können und sich deswegen auch diese Wir nehmen in unseren Bestandsberechnungsmodellen quasi immer konstante Bedingungen an, aber diese gibt es tatsächlich aktuell in der Ostsee nicht mehr, dadurch, dass Überdüngung und Klimawandel quasi einen großen Einfluss hatte. Und viele von euch wissen vielleicht, dass damals die Nährstoffeinträge in die Ostsee in der Vergangenheit deutlich größer waren und dass die Einträge jetzt tatsächlich schon drastisch abgenommen haben. Aber dadurch, dass es so wenig Austausch mit anderen Meeresgebieten gibt, führt das dazu, dass Nährstoffe in der Ostsee einfach unglaublich lange bleiben. Das heißt, wir sprechen da so ein bisschen davon, dass die Ostsee eine Nährstoffsenke ist, wo es einfach sehr, sehr lange dauert, bis Nährstoffe auch wieder aus der Ostsee rauskommen.
Mhm. Wie ist es denn das, jetzt hast du gesagt, Klimawandel hauptsächlich ein Problem, weil sich die Nahrungskette, die Futterzusammensetzung quasi verändert für die Fische. Ist denn die Erwärmung an sich, also die Temperatur als direkter Effekt auch ein Problem für die Fische oder sind das eher indirekte Konsequenzen, mit denen die da zu kämpfen haben?
Gerade für die Larvenstadien und Eierstadien hat das schon auch direkten Einfluss, weil die natürlich irgendwie alle einen Toleranzbereich haben. Und dadurch, dass die Ostsee ja schon so speziell ist, einen relativ geringen Salzgehalt hat, ist dann so ein zusätzlicher Stressor wie höhere Temperaturen, zum Beispiel in den Sommermonaten, wo es ja eh schon wärmer ist, dann tatsächlich auch ein direkter Stressor. Also das hat auch jetzt schon irgendwie Einfluss auf den Nachwuchs.
Ja. Wie sieht's aus mit nicht einheimischen oder nicht mit gebietsfremden Arten in der Ostsee?
Da fällt mir sofort die Schwarzmundgrundel ein. Ich glaube, da habt ihr ja auch schon mal von erzählt, oder?
Genau, wir haben schon über sie gesprochen, genau.
Ja, genau. Genau, die hat sich irgendwie, ich weiß jetzt nicht die genaue Genese, aber die verbreitet sich tatsächlich gerade in unseren Küstengewässern sehr stark und hat dann natürlich auch einen Einfluss auf das Nahrungsnetz.
Und sonst aber hauptsächlich Schwarzmundgrundel, also jetzt der Thunfisch, ja, du hast gesagt, als Satellitenart hast du es, glaube ich, genannt, also die ab und zu mal quasi als Gast vorbeischaut, aber eben nicht immer da ist. Aber sonst gibt es keine anderen Fische, die da jetzt irgendwie auch, oder ich habe irgendwann, glaube ich, auch mal gehört, dass es ja auch teilweise Fische gibt, die aus den Flüssen manchmal, weil die Ostsee eben nicht so salzig ist, dann da teilweise so ein bisschen, ich will es irgendwie abhängen sagen, aber also die dann schon wieder zurück in die Flüsse wandern, aber ich glaube, der Stichling zum Beispiel kann das, oder?
Genau, Stichling ist ja noch ein zweiter guter Stichpunkt, der hat sich in den letzten Jahren gerade auch im Pelagial auch sehr stark ausgebreitet. Das hat, glaube ich, auch was mit dem Klimawandel zu tun, weil die wärmeren Temperaturen quasi für die Nachwuchsproduktion relativ gut sind oder supportive sind. Das wäre noch ein zweites Beispiel, was dann quasi eher das Pelagial, also das Freiwasser betrifft, als die Küstengebiete. Genau.
Mhm. Ja. Ja, ich weiß, dass du uns auch eine Studie mitgebracht hast. wir haben ja hier, zumindest immer, wenn ich mal dran denke, mich ordentlich vorzubereiten, stellen wir ja Studien vor. Also wirklich richtiger wissenschaftlicher Content. einmal für alle erklärt. Und ich glaube, du hast was mitgebracht, oder? Ist das eine eigene Studie von dir? Hast du dir was anderes ausgesucht oder eine, auf die du besonders stolz bist?
Genau, ich habe tatsächlich eine Studie von mir mitgebracht. Die haben wir letztes Jahr beim ICES Journal. Also der ICES ist zwar einmal der Internationale Rat für Meeresforschung, aber es gibt auch einen Journal, was quasi direkt assoziiert ist. Also die sind unabhängig voneinander, aber hat halt hauptsächlich irgendwie Themen, die für den ICES relevant sind. Und da haben wir letztes Jahr einen Paper eingereicht und das wurde auch letztes Jahr angenommen, was so ein bisschen untersucht hat, wie die Ausbreitung von Offshore-Windparks, also
spannendes Thema.
Ja. Windparks in der Ostsee, die quasi auch unsere Fischereiforschungsreisen beeinflussen. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn immer mehr Windparks quasi in der Ostsee gebaut werden, das sind Gebiete, wo aktuell quasi weder kommerzielle Fischerei noch Forschungsreisen irgendwie stattfinden dürfen, sind auch immer mehr Gebiete quasi für die Fischereiforschung nicht zugänglich. Und das ist natürlich irgendwie eine Gefahr zum einen, also oder auch so schön, wie es irgendwie ist, eine Gefahr für unsere auch für unsere Bestandsberechnung, weil es natürlich irgendwie größere Unsicherheiten mit hat. Und wir haben in dieser Studie untersucht, wie viele Gebiete quasi für unsere Surveys, also sowohl die pelagischen als auch die Bottom Trawl Surveys, also die Schleppnetz-Surveys, die dann eher auf Demersala-Arten wie Plattfische und Dorsche gezielt sind, in der Zukunft quasi wegfallen könnten. Und da haben wir ausgerechnet, dass ungefähr je nach Survey 6,6% bis 11,5% der Survey-Gebiete wegfallen würden. Okay. Und das wiederum hatte natürlich eine krasse, einen krassen Einfluss auf die, auf unsere Bestandsberechnung.
Mm. Und jetzt sprichst du schon Offshore-Windparks in der Ostsee an. Ich weiß nicht, weiß gar nicht, wie der Ausbau da so gerade irgendwie aussieht und was da so der aktuelle Stand der Forschung ist, was das für Konsequenzen auf die Fische an sich irgendwie auch hat. Das könnte man ja vielleicht erstmal sagen, gut, das ist jetzt irgendwie ein Gebiet, wo niemand fischen kann und wo sie quasi ungestört sind. Aber sind das Gebiete, die dir vielleicht meinen, vielleicht weißt du da auch gar nicht so, das ist jetzt ja nicht dein Kerngebiet, an dem du selber forschst, aber ja vielleicht ja doch.
Genau, also die Gebiete, die für Offshore-Windparks quasi genutzt werden, steigen gerade rasant. Das heißt, immer mehr Gebiete werden irgendwie freigeschaltet. Es sind schon viele, wir haben da auf einen Datensatz zugegriffen, der quasi auch in die Zukunft guckt. Das heißt, alle Gebiete, die damals irgendwie schon in Planung waren oder angedacht waren, sind da schon mit inbegriffen. Genau, und ehrlich gesagt ist das Wissen, wie diese Offshore-Windparks oder die Windparks in der Ostsee sich auf die Fischarten auswirken werden, relativ ungewiss, weil da bis jetzt noch nicht viel Forschung stattfindet. Also man kann natürlich irgendwie in andere Meeresgebiete gucken und in der Nordsee zum Beispiel, wo schon deutlich mehr Forschung gemacht, aber in der Ostsee hängen wir da so ein bisschen hinterher und wissen nicht, welchen Einfluss das hat. Das hängt sicherlich auch irgendwie von der Artengruppe zusammen. Also es wird irgendwie so eine, also vor allem redet man dann da von diesen Sockeln und von Lärm und Veränderungen in der Strömung und sowas. Und es wird natürlich sessile Arten, also die weniger wandern, deutlich mehr beeinflussen als zum Beispiel Arten, die sehr viel durch die Gegend wandern. Zum Beispiel pelagische Arten, die sind dafür bekannt, dass sie relativ weit hin und her schwimmen. Da wird es vielleicht weniger Einfluss haben als dann zum Beispiel irgendwie einen Seestern oder aber auch Dorsche, die dann eher vielleicht an diesen Pollern sind, weil sie da irgendwie gut Nahrung finden. Aber das sind bis jetzt alles tatsächlich Spekulationen und die Forschung ist da relativ unbekannt. Deswegen sagen wir dann in dem Paper zum Beispiel auch, dass wir unbedingt irgendwelche Methoden finden müssen, die quasi die Überwachung der Gebiete gewährleistet. Also dass wir trotzdem irgendwie Methoden finden müssen, wo wir zum Beispiel mit Kameras oder mit anderen Methoden gucken können, okay, wie verhalten sich die Tiere in diesen Gebieten und sind sie quasi eher dafür da, dass sie Tiere anziehen oder eher vielleicht durch die Geräusche oder so auch verscheuchen.
Das heißt, da ist jetzt gerade der Stand, das wird absolut nicht überprüft. Also wenn da wird ein Windpark hingebaut und wie sich das auswirkt auf die Lebewesen, da wird gerade gar nicht irgendwie erfasst.
Es gibt Studien, die quasi die Impact vor, während und nach dem Bau untersuchen. Die sind nicht so richtig zugänglich für die Öffentlichkeit. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch keinen Zugriff auf diese Daten. Und es wird relativ wenig dazu publiziert. Das heißt, es wird irgendwie untersucht, aber die Daten sind nicht richtig öffentlich zugänglich. Das heißt, wir können diese Informationen nicht nutzen.
Datenintransparenz ist immer einer meiner liebsten Bereiche. Und das nehme ich auch immer gerne noch mit auf, weil ich das auch sehr spannend finde. Also das heißt, im Wesentlichen machen Firmen so eine Art Naturverträglichkeitsgutachten oder sowas, die dann für so einen Bau gemacht werden. Und diese Gutachten landen aber eigentlich nur bei Entscheidungspersonen auf dem Tisch, ne?
Und das, genau.
Okay. Wenn man sich das so vorstellt, wie ist das bei so einem Sockel zur Befestigung irgendwie mit so einer Anlage? Was betrifft das so quadratmetermäßig für eine Einzelanlage? Hast du das grob im Kopf?
Nee, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das sind, also die Poller sind ja schon mehrere Meter hoch und da muss man sicherlich auch irgendwie, also da wird ja erstmal in den Meeresboden werden die reingerammt und dann findet da so eine Steinumschüttung drumherum statt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Quadratmeter das sind, aber genau, es ist dann natürlich, ich glaube, so ein einzelnes Windrad ist dann wahrscheinlich eher unbedenklich oder hat einen geringen Einfluss, aber es sind natürlich irgendwie Gebiete oder Windfarmen, wo irgendwie dann sehr, sehr viele Windräder auf einem gewissen Platz irgendwie zusammenstehen. Und ich denke, da wird dann der Bau tatsächlich irgendwie deutlich dramatischer sein als dann die Instandhaltung oder wenn die Dinger erstmal laufen. Das ist dann tatsächlich das, ja, sowohl kommerzielle Fischerei als auch wir mit unseren Schiffen quasi da nicht mehr rein können und überhaupt nicht wissen, was da los ist. Also
ja. Okay, wie seid ihr jetzt vorgegangen bei der Studie dann? Das heißt, da sind das dann quasi gewisse Distanzen, die zu diesen Windparks eingehalten werden müssen, wo man im Prinzip keine Fischerei betreiben darf oder kann. Und das habt ihr dann in Modellen euch quasi angesehen.
Das waren tatsächlich relativ einfache deskriptive Sachen. Also es war auch ein Food for Thought Artikel. Das heißt, wir wollten damit irgendwie so ein bisschen eine Diskussionsgrundlage bieten, wie wir damit in Zukunft umgehen und auch vor allem irgendwie dafür sorgen, dass quasi darüber nachgedacht wird, welche Methoden man entwickeln könnte, um dieser quasi Gefahr schon mal entgegenzutreten. Das heißt, wir haben da tatsächlich dann einfach geguckt, okay, welche Stationen fahren wir mit unseren Schleppnetz-Surveys an, welche mit unseren pelagischen Surveys und welche könnten wir nicht mehr anfahren, wenn da jetzt die ganzen geplanten Offshore-Windparks sind. Und das haben wir dann in verschiedene Zeithorizonte angeguckt und geguckt, wann quasi die dramatischeren Effekte zu sehen sind. Und es ist natürlich jetzt, also es wird gerade viel gebaut und viel geplant. Es ist noch so ein bisschen ein Leck dahinter. Aber in 5 bis 6 Jahren wird das dann schon deutlich anders aussehen. Und dann werden wir in vielen Gebieten dann vielleicht nicht mehr reinfahren können.
Was ist denn momentan so ein bisschen die, also die Empfehlung ist wahrscheinlich auch grundsätzlich, würde ich jetzt mal vermuten, dass man deutlich mehr wissenschaftliche Datengrundlage in irgendeiner Form produziert, um sowas zu begleiten, als es bisher gemacht wird. Oder dass man auch gesellschaftliche Akteure in einem höheren Maß irgendwie zusammenführt, weil das Konfliktfeld ist da ja deutlich höher als an Land, habe ich so das Gefühl. Also es gibt bei den Windkraftanlagen an Land relativ gute Flächen, im Prinzip auch in der Landwirtschaft, wo Geld dafür bezahlt werden. Und die Leute sind da meistens fein mit. Und dann gibt es im Prinzip ein kleines Konfliktfeld, was Vögel angeht. Das wird wahrscheinlich bei diesen Offshore-Windanlagen auch eine gewisse Rolle spielen. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, das findet alles deutlich abgeschotteter statt von der Öffentlichkeit, weil es irgendwie ja draußen ist und keine direkten Siedlungsräume betrifft und die Leute das wahrscheinlich weniger direkt irgendwie erleben, ne? Das ist irgendwie eine Sache. Was sind da so die vielleicht in der Diskussion Empfehlungen, die man so ganz grob oder Gedanken, die man grob hat, wie man in Zukunft damit umgehen sollte, auch seitens der Wissenschaft?
Ja, es waren jetzt quasi ja 2 Fragen in einer. Ja. Vielleicht denke ich, antworte erstmal kurz auf die erste Frage. Da hattest du ja so ein bisschen gefragt, ob wir mehr Daten brauchen. Ich glaube, mehr Daten sind nicht immer zielführender, wenn diese irgendwie nicht gut strukturiert aufgenommen werden und auch nicht öffentlich zugänglich sind. Also ich glaube, mein Appell ist da einfach, dass diese sich da alle mal an einen Tisch setzen und wir gucken, okay, wie können wir diese Daten irgendwie sinnvoll aufnehmen, auswerten und dann aber auch für Entscheidungsgrundlagen sinnvoll nutzen. Und die zweite Frage war, ob man quasi da auch so ein bisschen Stakeholder-Prozesse schon beobachtet werden. Und tatsächlich haben wir seit ein paar Jahren auch 2 Sozialwissenschaftlerinnen in unserem Haus, die nicht nur sich die Offshore-Windparks, aber auch generell Fischerei im sozialwissenschaftlichen Aspekt angucken. Und die begleiten solche Prozesse tatsächlich auch und gucken quasi, was sind da einzelne Stakeholder und was sind da für Interessen dabei. Aber du hast natürlich völlig recht. Also ich glaube, im terrestrischen Bereich, wenn das deinen eigenen Hintergarten oder deinen eigenen Garten betrifft, wo dann irgendwie ein Schatten drauf ist, was ja oft auch irgendwie gar nicht der Fall ist, aber irgendwie, wenn da irgendwie ein Lärm eine Bedrohung ist, sind da tatsächlich die Stakeholder oft deutlich lauter als auf See, wenn das irgendwie wenige Fischer betrifft, die vielleicht dann in deren Küstenregionen auch relativ laut sind, aber deutschlandweit ist es natürlich, bekommen das wahrscheinlich nicht so viele mit. Also ja. Genau, da würde ich schon sagen, dass das tatsächlich im terrestrischen Bereich deutlich mehr Aufsehen erregt.
Okay, du bist ja auch an der Lehre so ein bisschen beteiligt, oder? Also wenn wir jetzt uns so angucken, Aufgabenbereiche, ich habe ja öfter schon auch erzählt, ich habe relativ viel Lehre natürlich in meiner Funktion. Thomas hilft, glaube ich, ab und zu im Rahmen von Projekten irgendwie mit. Wie ist deine Involvierung in Lehre so? Also neben Forschung, was hast du noch so für Aufgaben am Thünen-Institut? Ja.
Lehre ist tatsächlich ein relativ kleiner Anteil. Also ich habe 2 bis 3 Vorlesungen. Also wir haben eine Blockvorlesung bei uns im Haus. Da kommen im ersten Teil die Studierenden einmal die Woche bei uns und haben so eine Art Ringvorlesung, wo sie die verschiedenen Arbeitsgruppen im Haus kennenlernen. Und im zweiten Teil haben sie dann die Chance, selber einmal mit unserem Fischereiforschungsschiff Solea, das ist unser mittelgroßes Schiff, für 10 Tage rauszufahren und schreiben danach dann so ein kleines Paper über die Daten, die sie aufgenommen haben. Also auch eine sehr praktische Herangehensweise. Und dann ist da tatsächlich nochmal so ein Blockkurs, wo sie 2 Wochen bei uns sind und verschiedene Bereiche kennenlernen. Und ich gebe ihnen tatsächlich auch so ein paar methodische Handwerkszeuge mit an die Hand und mache zum Beispiel einen halben Tag Einführung in die Statistiksoftware R, einen halben Tag in so ein ozeanografisches Programm, was natürlich nicht ausreicht, aber es gibt ihnen irgendwie so einen kleinen Anblick und ich versuche den Leuten oder den Studierenden quasi immer die Wichtigkeit davon irgendwie klar zu machen, falls sie Lust haben, später in der Wissenschaft zu arbeiten. Also es ist ein relativ kleiner Anteil meiner Aufgaben, aber es macht mir immer tatsächlich relativ viel Spaß, weil das ja auch so ein bisschen, ja, vielleicht die Kolleginnen der Zukunft sein können und man guckt dann natürlich irgendwie schon mal, okay, wer könnte dabei sein, der dann vielleicht im Anschluss irgendwie eine Masterarbeit bei uns schreibt oder eine Bachelorarbeit und dann vielleicht irgendwann bei uns auch promoviert.
Ja, das ist die Uni Rostock, oder? Wer kommt da zu euch? Ja.
Genau.
Genau, okay.
Ja, du hast gerade das Statistikprogramm R angemerkt. Das können wir, glaube ich, auch grundsätzlich mal anmerken, weil das eigentlich zu einem ganz wichtigen Werkzeug geworden ist, so im Laufe der letzten Jahre und, glaube ich, auch zu einer, ja, heute eigentlich eine Grundkompetenz irgendwie auch. Als ich damals begonnen habe, ich weiß nicht, wie das bei euch war mit dem Studium, da kam das so ganz, ganz langsam auf und da waren aber sehr viele Leute noch oldschool unterwegs mit unterschiedlicher Software, die kostenpflichtig war. Und R und R Studio, das sind eigentlich, ist das Software, die Open Source zur Verfügung steht. Es ist kostenlos und es gibt ganz viele Pakete, die weltweit von unterschiedlichen StatistikerInnen, von WissenschaftlerInnen erarbeitet wurden, um einzelne Fragestellungen zu machen. Einzelne Leute setzen sich mit dem Design von Grafiken auseinander, die man damit produzieren kann. Und es funktioniert eigentlich wie ein Programmierprogramm eigentlich auch mit Befehlen und folgt so ein paar gewissen Strukturen. Das heißt, man muss so ein bisschen die Sprache lernen eigentlich zu Beginn. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, aber ja, vielleicht gehen wir da mal so ein bisschen drauf ein, auf so ein paar kleine Aspekte, weil das ist was, das haben wir bisher eigentlich noch nie angesprochen. Mittlerweile kommt aber, glaube ich, niemand mehr so wirklich daran vorbei, wenn man da wirklich mal das als Methodenkompetenz sieht. Jana ist auf jeden Fall schon am Lächeln.
Ja, Jana lächelt, weil sie immer noch oldschool unterwegs ist.
Okay, man kommt scheinbar teilweise auch noch dran vorbei.
Also für gewisse Analysen ja, aber es ist von meiner Seite aus mit viel Fluchen kommt es einher und ich bin jetzt zumindest in der glücklichen Position, eine Doktorandin zu haben, die da sowas von fit ist. Aber ich habe da definitiv, also wie du schon gesagt hast, für mich war das damals auch so ein Umschwung. Alle meine DozentInnen und auch BetreuerInnen von meinen Abschlussarbeiten konnten es allerdings selber auch nicht. Und ich habe es im Studium auch nie, ich habe, glaube ich, 3-mal einen Kurs gemacht, Einführung in R, und bin nie wirklich weitergekommen. Und ja, man könnte jetzt sagen, ich bin auch ein bisschen bockig, was das Thema irgendwie angeht, aber Ich stimme dir voll zu, dass das ein absolut wichtiges Tool ist und auch ich mich da mehr mit auseinandersetzen müsste.
Ja, das meinte ich vorhin so ein bisschen, als ich meinte, wir haben methodisch in Oldenburg und auch in Hamburg sehr viel gelernt und wir haben tatsächlich ab dem, ich glaube, zweiten Semester quasi die Programmierung in R gelernt und haben das dann, hat sich das so durch die verschiedenen Semester irgendwie durchgewoben und ich glaube, das ist richtig tatsächlich gut. der beste Einstieg. Und Fischereiwissenschaften sind natürlich irgendwie auch ein sehr mathematischer Bereich, aber ich glaube, mittlerweile sind viele Bereiche der Biologie deutlich mathematischer, als man sich das irgendwie im Studium irgendwie vorgestellt hat. Also da kommt man ja an statistischer Auswertung nicht dran vorbei. Und ich glaube, man macht sich das Leben wirklich sehr viel einfacher, wenn man das von Anfang an die Angebote mitnimmt und nicht versucht, möglichst viel aus dem Weg zu gehen.
Bin ich ganz bei dir. Und man muss ja auch sagen, also dass es auskommt so ein bisschen vielleicht auf das zurück, was du am Anfang auch gesagt hast, ne? Also was ist so die typische Wissenschaftlerin, was der typische Wissenschaftler irgendwie. Und gerade in der Biologie, also so diese, ich habe zumindest von meinem Gefühl her irgendwie so diese Big Data Wissenschaft nimmt einfach schon auch irgendwie zu, wo man einfach unfassbar große Studien irgendwie hat oder eben, weil es ja auch so eine internationale Arbeit einfach ist, irgendwie Daten aus verschiedenen Arbeitsgruppen, Ländern, wie auch immer, zusammenführt, irgendwie Langzeitmonitoring ja nicht nur in Seen stattfindet, sondern wie bei dir jetzt irgendwie auch gerade, ne, im Meer eben einfach irgendwie, und hat man total schnell ja riesige Datenreihen, die man einfach mit diesen kommerziellen Produkten, die ich ja ganz gerne mal noch nutze für quick and dirty Graphen, kommt man da einfach nicht weit. Es ist einfach fast unmöglich, da irgendwie das mit denen auszuwerten. Also da muss man eigentlich auf sowas wie R oder MATLAB irgendwie zurückgreifen, ne?
Ja, und tatsächlich, ich bin ja auch bei einigen Bewerbungsgesprächen bei uns im Haus und wir achten auch darauf, dass die Leute schon viele Berührungspunkte mit R hatten, weil sie sonst tatsächlich irgendwie echt Schwierigkeiten bekommen, weil wir halt wirklich nur mit Modellen und ja, gerade wie du auch meintest, beim Monitoring, dann sind da Annahmen irgendwie, was die räumliche Korrelation und zeitliche Korrelation angeht und das, ja. Also ich habe ehrlich gesagt nie irgendwie mit diesen Standard kommerziellen Programmen gearbeitet. Deswegen, ich glaube, man kann da auch relativ viel mitmachen. Und für den Einstieg ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, weil man halt viel klicken kann und sowas. Aber ja, trotzdem.
Sei froh, dass du das, dass du das ab dem zweiten Semester so mit aufgesogen hast, ja.
Ich habe auf jeden Fall rausbekommen, dass es gerade ja noch Fluch und Segen zugleich gibt mit den KI-Tools. Also das heißt, ChatGPT versteht natürlich R auch ganz gut und viele Studierende ruhen sich natürlich auch gerne darauf aus, dass man ChatGPT nutzen kann und kriegt damit im Prinzip auch Hilfen. Wie seht ihr das, wenn so solche Sachen sind? Also ich finde zum einen finde ich das ziemlich gut, weil es ja auch so eine Art Lektorat ist und die durchaus sehen, ich habe hier in meinem Skript einfach nur einen Fehler gehabt. Das erkennt ja dann ChatGPT zum Teil auch. Und gleichzeitig verliert man natürlich so ein bisschen die Grundkompetenz, die einzelnen Schritte selbst nachzuvollziehen und ruht sich ein bisschen schnell auf einzelnen Skripten, die man sich bei R schreiben lässt oder sowas dann halt und probiert das einfach aus, solange bis man die Grafiken so hat, wie man möchte zum Beispiel. Was seht ihr da? Wie ist da die Herausforderung, um jungen Leuten noch eine Motivation mitzugeben, so Methodenkompetenzen trotzdem noch selbst zu erlernen? Weil das ja irgendwo schon schwierig ist, glaube ich.
Willst du starten oder soll ich?
Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die absoluter R-Fan ist und ich weiß, dass sie da ganz, also ich habe, muss ich sagen, glaube ich, gar nicht so die Riesenmeinung dazu, weil ich eben, wie gesagt, viel zu selten damit selber arbeite. Aber sie schimpft halt immer, dass man ja auch verstehen muss, wonach man da irgendwie fragt. Und wenn ChatGPT da einem irgendwelche Lösungsansätze zurückgibt und man überhaupt gar nicht versteht, ob diese Statistik jetzt gerade richtig angewendet wird oder nicht, dass da so ein bisschen das Verständnis verloren geht. Auf der anderen Seite hat man es vorher irgendwie, hat man auch einfach irgendwie gegoogelt, wie kriege ich jetzt die X-Achse, keine Ahnung, so und so eingestellt. Und da hat man auch nicht unbedingt verstanden, ob das die Antwort jetzt irgendwie richtig ist, die man dabei Stackplot oder wie auch immer diese Seite da irgendwie heißt.
Stack Overflow, ja.
Stack Overflow, so genau. Stack Overflow, ja. Rausgekriegt hat. Also ich weiß es nicht, aber ich kann ihren Punkt da schon verstehen, dass so ein bisschen das Verständnis für was mache ich da eigentlich gerade und was ist eigentlich sinnvoll vielleicht verloren geht. Weiß ich nicht, wie du das siehst.
Ich bin tatsächlich auch eher Generation Stack Overflow und würde keinen einzigen R-Code schreiben können, ohne irgendwie das zu benutzen. Also klar erweitert man sein Repertoire irgendwie mit jedem Code, den man schreibt und lernt dafür auch immer was dazu. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man verstehen muss oder R-Code lesen können muss. Ich glaube, ihn selber schreiben, man kopiert sich irgendwann seine Skripte irgendwie zusammen und ergänzt den Teil, den man irgendwie nicht neu geschrieben hat, irgendwie auch viel dann mit Sachen, die man irgendwie bei Stack Overflow gegoogelt hat. Und ich glaube, da ist es dann egal, ob man das nimmt oder ChatGPT, weil man die Prompts ja tatsächlich irgendwie so spezifizieren muss, dass es dann irgendwie auch gut passt. Aber wichtig ist halt, dass man kritisch das hinterfragen muss und seinen eigenen Code quasi lesen und verstehen muss. Und ich glaube, wenn man dieses Skill quasi beibehält, finde ich es in Ordnung. Es ist tatsächlich total lustig, dass du es anschreibst, weil ich habe gerade eine Praktikantin im Hause und sie hat gestern Karten über die Sardellenverteilung in der Ostsee gemacht und wir hatten ihr dann quasi nochmal gesagt, überleg doch nochmal, ob du das vielleicht nochmal ändern möchtest. Und dann kam sie eine halbe Stunde später ganz happy ins Büro und meinte, ich habe das gerade mit ChatGPT gelöst und konnte damit quasi den Fehler suchen oder finden. Und ich glaube, es ist tatsächlich, also auch wieder vielleicht nochmal zu dieser Lernkurve, die ist am Anfang bei R sehr, sehr steil, weil du am Anfang alles googeln musst, nichts verstehst und es nicht richtig lesen kannst. Aber sobald du dann deinen eigenen Code irgendwie schreiben kannst und er durchläuft, ohne dass irgendwie jede zweite Zeile irgendwie eine Fehlermeldung rausgibt, ist das so befriedigend. Also ich hatte schon so viele Studierende und Masterstudierende und Praktikantinnen und sowas bei mir im Büro sitzen, die am Ende gesagt haben, so, es war am Anfang echt schwer. Aber es macht so viel Spaß, wenn es dann funktioniert. Also du hast halt jeden Tag diese Erfolgserlebnisse, die dich irgendwie wirklich pushen. Das macht wirklich Spaß und es macht noch mehr Spaß, die Studierenden irgendwie auch damit zu sehen.
Sehr gut. Also wenn uns jetzt Studierende zuhören, nicht abwählen diese Kurse, sondern gezielt einschreiben für diese Kurse und macht es mit und seht es als große Chance für uns, für eure berufliche Karriere an.
Genau, also ich glaube, da könnt ihr wahrscheinlich zustimmen, dass die Leute, die sich zum Beispiel gut auskennen mit solchen Methoden, eigentlich überall sehr gefragt sind. Also wir haben bei uns auch, also nur weil ich es jetzt angesprochen habe, heißt das nicht, dass ich gut mit R umgehen kann. Also das heißt, ich sitze da auch und verzweifle und verstehe die einzelnen Fehlermeldungen heute teilweise auch zum immer noch nicht und google alles durch und finde dann in irgendeinem Forum durch Zufall schon mal jemanden, der den gleichen Fehler gehabt hat und dann sehe ich, es gibt tatsächlich eine Lösung dafür und dann ist manchmal aber auch schon der halbe Tag vergangen. Also ich habe wirklich auch schon 5-6 Stunden an so Sachen gesessen und deswegen, also die meisten statistischen Sachen, die ich mache, das sind auch bei uns im Prinzip Expertinnen, die sich dann wirklich hauptsächlich mit Biostatistik auskennen, die sind da deutlich fitter. Und die haben einfach irgendwie Freude daran gehabt, so Probleme zu lösen und haben im Studium auch damit angefangen. Und bei denen ist das Forschungsfeld zum Beispiel heute auch sehr vielfältig, weil die einfach vielfältig einsetzbar sind. Und viele Leute sagen, du bist ja da ein bisschen fitter als ich. Möchtest du dann nicht mehr über den Datensatz gucken, ob das, was wir uns vorstellen, hier so richtig ist oder ob es ein Modell gibt, was man vielleicht besser anwenden könnte? Genau, eine Grundkompetenz, die man wahrscheinlich verfolgen sollte, wenn man merkt, man hat so ein bisschen Freude daran. Und ansonsten nicht verzweifeln. Man hat ja auch gemerkt, ChatGPT kann auch helfen, mal ein Problem zu lösen und zu finden. Und vielleicht nutzt man es eher als Korrektorat und fragt nach, wo könnte der Fehler liegen, als genau sich Dinge vorschreiben zu lassen. Ja.
So, ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage. Wenn du dir was wünschen dürftest, du arbeitest ja wirklich viel auch international und auch ist gerade so für die Ostsee, aber vielleicht auch mit Blick auf Gesetzgebung in Deutschland zum Schutz der Ökosysteme und so. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Was würde deine Arbeit vielleicht leichter machen oder so deine wissenschaftlichen Interessen vorantreiben? Was müsste sich ändern? Was könnte sich ändern? Was würdest du dir wünschen?
Das ist eine sehr große Frage. Ist ein bisschen wie der Weihnachtswunschzettel. ich glaube, was ich mir für die Zukunft wünschen würde, dass wir so ein bisschen ökosystemübergreifend noch zusammenarbeiten würden, weil ich ganz oft irgendwie merke, dass man total viel von anderen Gebieten lernen kann, aber auch gerade was irgendwie zum Beispiel, das ist bei uns gerade ein sehr präsentes Thema, dieser Übergang zwischen Land und Meer, weil das zum Beispiel auch gerade wegen Eutrophierung oder sowas wir dann noch sehr viel lernen müssen, weil bei uns fängt der Forschungsbereich dann tatsächlich irgendwie an, ab irgendwie 5 Meter Wassertiefe. Bei den Küstenleuten hört es aber beim Wasseranfang quasi auf und wir haben diesen Übergang und diese Zusammenarbeit teilweise nicht wirklich. Und dass wir da einfach noch so ein bisschen out of the box von unseren eigenen Ökosystemen quasi gucken, wie dann tatsächlich auch die die angrenzenden Gebiete quasi das beeinflussen und genau, dass wir da voneinander lernen, aber auch miteinander irgendwie Projekte angehen, um da die Forschung tatsächlich noch weiter zu treiben. Es ist ein bisschen wie in den letzten Jahren diese inter- und transdisziplinäre Forschung, jetzt tatsächlich mehrere Forschungsmethoden quasi immer mehr integriert werden, aber jetzt müssen wir vielleicht auch darauf gucken, okay, vielleicht nicht nur, dass wir uns immer auf ein Ökosystem konzentrieren, sondern da tatsächlich auch so ein bisschen über den Tellerrand rausgucken.
Ja, also ihr könnt das ja nicht sehen, wir sehen uns ja hier und als Steffi das gerade gesagt hat, haben Thomas und ich beide fleißig mitgenickt. Also ich kann dem absolut nur zustimmen, das merken wir ja. Also ich forsche ja hauptsächlich irgendwie an Seen und da haben wir natürlich auch total viel Land drumherum und die meisten Probleme, die wir ja irgendwie auch oft irgendwie haben, hängen ja direkt mit dem Land um uns herum. Irgendwie zusammen und das ist natürlich ja in deinem Fall auch nicht anders.
Ja. Ja, ich habe tatsächlich, da haben wir noch eine Gemeinsamkeit, Jana. Ich habe ja gerade mit ein paar ehemaligen Kollegen von dir einen Paper über das Bodenseefällchen.
Ja, endlich, seid ihr soweit.
Ja, ich reiche es wahrscheinlich morgen ein.
Daumen sind gedrückt.
Genau. Und da hat man natürlich irgendwie auch, also es ist ein Gebiet, wo ich hätte, glaube ich, also ich in die Literatur vielleicht schon mal reingeguckt, weil ihr zum Beispiel auch ein krasses Stichlingsproblem hattet, aber da werden ja ganz andere Methoden verwendet, andere Herangehensweisen und es ist einfach spannend, irgendwie voneinander zu lernen und auch mal irgendwie in andere Gebiete reinzugucken und zu gucken, okay, was ist da gerade State of the Art und was sind Methoden, die man vielleicht auch in unseren Gebieten anwenden könnte.
Und auch da müssen wir vielleicht mal ein bisschen ausholen. Also es geht da um die Fischereiforschungsstelle in Langenargen, also die quasi von Baden-Württemberg, glaube ich, betrieben wird am Bodensee. Und weil du vorhin als Amazon öfter irgendwie auch gesagt, Methoden sind einfach wichtig. Also da bist du quasi mit ins Boot geholt worden, weil du eine Methode anwendest und kannst, die da einfach sinnvoll auch ist. Ne? Und da, wie du es gerade gesagt hast, schaut man viel zu sehr mal irgendwie über sein eigenes Ökosystem hinaus und kontaktiert vielleicht einfach mal WissenschaftlerInnen aus anderen Forschungsrichtungen, die einfach total coole Sachen können, die man selber vielleicht gar nicht irgendwie so auf dem Schirm hat in dem Fachgebiet.
Genau, es geht quasi darum, dass wir unsere numerischen oder unsere statistischen Bestandsberechnungsmodelle quasi jetzt für das Bodenseefällchen anwenden wollen. Und im Marienbereich ist es total state of the art oder also total seit Jahrzehnten quasi
Standard.
Standard, dass man Bestandsberechnungsmodelle anwendet und die werden auch irgendwie ständig weiterentwickelt. Und in so einem See, der Bodensee ist riesig, aber trotzdem ist es ein See, der irgendwie abgeschlossen ist und das Monitoring irgendwie deutlich einfacher sein sollte, werden so eine Bestandsberechnungsmodelle irgendwie in den seltensten Fällen angewendet. Und da haben wir jetzt quasi eine Methode aus dem Marienbereich genommen und haben versucht, damit die Abundanzen oder Biomasse von Fällchen im Bodensee zu bestimmen.
Cool, ich bin gespannt.
Ja.
Ich freue mich drauf, es zu lesen.
Ja, diese Bestandsgrößen kriege ich bei der Insektenforschung bislang noch nicht vernünftig hin. Wir haben das auch schon mit allen möglichen Modellen aus anderen Bereichen versucht, aber das ist alles nicht reproduzierbar. Und sobald man irgendwie das mit Messdaten von den gleichen Flächen von einer anderen Erhebung dann im Prinzip sich ansieht, dann fällt es wieder ganz anders aus. Also da haben wir es noch nicht gefunden. Und ich finde auch schade, dass so wenig übergreifend geforscht wird. Wir haben das häufiger zwischen terrestrisch und aquatisch irgendwie auch schon mal angesprochen im Podcast. Bei den Insekten gibt es zu wenig Insekten für mich im Meer natürlich auf der einen Seite. Also es gibt, ich glaube, nur Meerwasserläufer der Gattung Halobates, die auf dem Meer wirklich leben. Im Meer lebt selbst gar nichts. Und in dem Übergangsbereich an der Küste, an den kleinen Gewässern und auch im Spülsaum, dort, wo sich im Prinzip die ganzen Dinge anlagern, wie Algen oder sowas, oberflächlich getragen wird, da gibt's eine ganze Menge Insekten. Aber das Meer ist selbst der Wasserkörper insektenfrei, soweit ich das weiß. Und das sind so ein bisschen diese Probleme. Normalerweise muss man eigentlich mal schauen, dass man an viel mehr Stellen die unterschiedlichen großen Ökosystemanfragen wirklich zusammenbringt. Und ich fand das, was Steffi vorhin gesagt hatte, eigentlich ganz, ganz wichtig, dieser Übergang terrestrisch und Meer. Der ist so offensichtlich und die Küste ist so ein großes Konfliktfeld mit so vielen unterschiedlichen Interessenslagen und mit so viel Konflikten auch, was Verlust von Biodiversität, was damit verbunden ist. Wir haben schon enorm viele Küstenbereiche verloren in Europa eigentlich, was ursprünglich Strukturen angeht. Das finde ich irgendwo schade, dass man da noch nicht so weit ist. Auf der anderen Seite habe ich schon gerade das Gefühl, man sieht das auch an Janas Forschung total, dass schon bei den neuen Generationen von WissenschaftlerInnen gerade viele Leute so erstmalig jetzt mal so die Schritte gehen, eben auch, also Nährstoffzusammenhänge sich mal ansehen, Stressoren sich in einem großen Level ansehen und dabei spielt dann plötzlich auch mal die Landschaft drumherum wirklich eine größere Rolle als in der Vergangenheit. Und deswegen, ich glaube, wir sind da schon auf einem guten Weg irgendwie und in den nächsten Jahren wird man sich ja auch neue Fragestellungen jeweils raussuchen müssen. Also es zum einen ist ja Wissenschaft so ein wilder Ritt eigentlich durch die Fragestellungen, die man so hat und man versucht dann immer wieder neue Erkenntnisse zu bekommen. Und gleichzeitig sieht man ja, dass man mit etablierten Dingen auch bei Überwachungen keine weiteren Kenntnisse von außen dazu gewinnt und irgendwann muss es ja weitergehen, so gesehen auch, ne? Also das heißt, ich glaube, dass sich das zumindest auch so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Also wie ist bei euch so der Eindruck in dem eigenen Forschungsfeld? Habt ihr da so in den letzten Jahrzehnten auch so das Gefühl, dass dieses Zusammen langsam irgendwo anfängt? Oder ist es nach wie vor noch so, dass du auch sagst, zum Beispiel Steffi, das Meer ist wirklich einfach noch komplett losgelöst und man muss wirklich irgendwie, ja, vielleicht selbst mal einen ersten Schritt gehen, irgendwann mit einem Antrag oder so?
Ich glaube, der Bedarf wird immer größer und es findet immer mehr in Diskussionen statt. Und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren quasi mit einzelnen Case Studies dann losgehen. Also ich glaube, in der Chesapeake Bay in ist Amerika und nicht Kalifornien, genau. Nicht Kanada, genau, in Amerika, in den USA.
An der Ostküste.
Genau, ja, danke. Da finden quasi tatsächlich dieser Übergang wird da schon sehr, sehr gut integriert. Das sind dann immer einzelne Case Studies und wir überlegen zum Beispiel gerade, ob das für unseren Greifswalder Bodden zum Beispiel, was eins der wichtigsten Laichhabitate für unseren Hering ist, ob wir da quasi auch einen Versuch starten sollten und arbeiten da gerade irgendwie an der Konzeption und an der Entwicklung solcher Ideen. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren dann losgehen. Aber bis es dann wirklich überall angewendet wird und vollumfänglich irgendwie holistisch angeguckt wird, wird das, glaube ich, noch ein bisschen dauern, weil ja, das einfach sehr, sehr teuer ist, ne? Also es ist, glaube ich, auch nicht in so einem 2-Jahres-Projekt oder so abdeckbar, weil du wirklich irgendwie bei null nicht bei null, aber sehr gering anfangen müsst und sehr viel Forschung erstmal da investiert werden muss, um das überhaupt zu beschreiben, zu verstehen, nach Lösungen zu gucken, nach Ursachen zu suchen und sowas. Also ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg vor uns, aber ich bin auch optimistisch, dass wir das jetzt in den nächsten Jahren losstarten werden.
Ich habe noch einen kleinen Traum auf jeden Fall, was Untersuchungen angeht. Und zwar sind super viele Insekten, die landen auf der Meeresoberfläche und verenden auf der Meeresoberfläche und in den küstennahen Bereichen werden die angespült und in anderen Bereichen nicht. Und was mit diesen Nährstoffen passiert, ist noch so gar nicht irgendwo großartig behandelt. Und das ist was ich irgendwie mir auch die ganze Zeit noch überlege. Also es sind irgendwie so unterschiedliche Räume, wo ich denke, da wo bislang keine Messmöglichkeiten da sind, wie bekommt man das hin, irgendeine Messmöglichkeit mal zu entwickeln und das einfach mal sich exemplarisch anzugucken. Und das Einzige, was ich jetzt mal gemacht habe, in so einer, ja intern jetzt einfach nur bei uns irgendwie, dass ich so Metabarcoding von diesen Algengesellschaften gemacht habe, die dann im Prinzip so im Spülsaum zu finden sind, wo dann auch die toten Insekten irgendwie zwischen sind und mir dann mal angeguckt, was landet da. Und das ist also schon eine relativ große Diversität. Und das wollte ich demnächst irgendwann mal aufbereiten für so eine, ja, einfach für so eine Grundlagenpublikation dazu, dass man einfach mal sagt, das ist so die Artdiversität der toten Insekten, die da drin gelandet sind. Aber das ist auch noch so ein Punkt, falls euch, habt ihr da schon was von Wasseroberfläche und Insekten irgendwas schon mal gehört oder so? Weil mir ist noch nichts begegnet. Ich bin immer auf Ideensuche und denke dann immer, wenn man die Idee zumindest irgendwo platziert hat, wenn die Ressourcen gerade fehlen, dann hört eine Person das und denkt sich, wow, wunderbar, da gibt's schon was zu oder vielleicht ist das mal irgendwie was ich mir anschauen möchte. Wahrscheinlich wird man es aber jetzt bei der in einem finanzierten Forschungsprojekt auch erstmal nicht hinbekommen. Das ist wahrscheinlich erstmal so eine Liebhabermessung, wo man erstmal schauen muss, dass man diese Daten erstmal aufzeigt. Aber das ist eine ganze Menge. Also es sind wirklich Millionen von Individuen, die da in relativ kleinen Räumen auf der Oberfläche landen, auch so bei schwärmenden Ameisen an der Küste. Und nur wenige davon werden wirklich wieder angespült. Also der meiste Teil bleibt irgendwie auf der Oberfläche.
Die werden doch wahrscheinlich gefressen, oder?
Vermutlich irgendwie, ja. Also diese Meerwasserläufer, da wo es die gibt auf der Welt, die fressen sowas natürlich auch. Die fressen dann auch irgendwelche Kadaver, die oberirdisch treiben oder Vogelkot oder sowas dann halt. Also die gehen an alle möglichen Ressourcen, die irgendwie da sind, dran. Aber bei uns gibt's die nicht. Also das heißt, bei uns müssten das, wenn, wirklich entweder Seevögel oder halt Fische sein irgendwie in einzelnen Fällen. Und darüber hinaus fällt mir jetzt auch schon wenig ein.
Finde ich spannend. Also generell mal dann irgendwie zu gucken, okay, von welcher Größenordnung sprechen wir da überhaupt? Also, dass man da irgendwie eine Skala reinbekommt. Ich glaube, dann kann man tatsächlich auch in Richtung, ja, so Meeresströme, Modellierung oder so gucken, okay, wo wird das denn eher hingetrieben? Ob das eher an die Küstengebiete dann wieder getrieben wird oder auf den offenen Ozean?
Ja.
Spannende Frage.
Aber ich hab schon so zwei Grundskizzen für so einen Oberflächenschöpfer. Wo ich dachte, irgendwie, man müsste mal so einen Oberflächenschöpfer entwickeln, mit dem man das dann irgendwie von so einem Boot aus irgendwie besampeln kann. Und hab die Grundlage dazu da, aber ist noch nicht umgesetzt. Aber es mit zwei Außenbojen, wo ich nicht weiß, ob sich das im Wasser so verhält, wie ich das möchte. Aber das gibt es, also als Plan. Irgendwie, ich guck mal, vielleicht kriege ich es irgendwann mal realisiert.
Herrlich. Sag Bescheid, wenn du es in der Ostsee testen möchtest, dann kommst du nächstes
auf jeden
Jahr
Fall
im Mai mit.
Dann, ja, das wäre schon spannend. ich habe noch einen kleinen Überfall auf dich vor. Jana hat dich mit Sicherheit schon vorinformiert. Und zwar haben wir ja immer die Art der Woche bei uns, die wir quasi jeweils besprechen. Auch wenn wir nur einen 14-tägigen Podcast haben. Aber es geht dann um die Woche, in der wir uns dann gerade befinden. Normalerweise übernehme ich diesen Part. Wir haben uns aber überlegt, dass es ja doch, wenn man insbesondere auch zu Ökosystemen forscht, und auch in irgendeiner Form biologische Studiengänge oder sowas damit verbunden sind, dass Arten doch auch Menschen begleiten und durchaus auch Menschen faszinieren, rumtreiben können oder halt auch Forschungsinhalt sein können. Und deswegen darfst du heute den Start machen jetzt grundsätzlich für diese Kategorie als Gast. Gibt es bei dir eine Art, die dich in irgendeiner Form begleitet hat oder persönlich so begeistert hast, dass du sie uns kurz vorstellen magst?
Ja, ich habe tatsächlich, diese Frage hat mich auch die ganze Woche rumgetrieben und ich habe verschiedene Menschen aus Familie und Umkreis, Kolleginnen und sowas gefragt und jeder hat eine andere Art gesagt. Und mein Mann zum Beispiel hat dann direkt gesagt, dass ich den Dorsch nehmen soll, weil ich da irgendwie meine Promotion mit aufgebaut habe und das damals irgendwie immer so meine Lieblingsart war. Aber ich habe mich schlussendlich für die Sprotte entschieden. Das haben wir heute schon jetzt öfter drüber gesprochen. Und genau. Ich weiß nicht, ob ihr schon irgendwie viel über die Sprotte wisst. Wir haben jetzt irgendwie schon gesagt, dass sie 6 Jahre alt werden kann. Der lateinische Name ist Spratus spratus, also auch was man sich sehr gut merken kann. Und sie hat eigentlich eine Verbreitung von den gesamten Küstengewässern Europas. Das heißt, sowohl von Marokko bis aber auch bis in den Norden, in den kalten Norden. Und hat auch in der Ostsee quasi ein Verbreitungsgebiet. Und da ist es spannend, weil ja tatsächlich im Nordosten der Ostsee der Salzgehalt relativ gering ist, kann sie dort immer noch vorkommen. Das heißt, sie ist relativ tolerant verschiedenen Umwelteinflüssen gegenüber. Sie kann bis zu 10 bis 16 Zentimeter groß werden. Ich habe schon gesagt, dass sie maximal 6 Jahre alt werden kann. Und sie vermehrt sich mehrmals im Jahr. Das ist so ein sogenannter Batch-Spawner. Das heißt, die Laichen über einen längeren Zeitraum, was es relativ resilient zu verschiedenen Umwelteinflüssen machen kann. Also wenn ihr euch vorstellt, dass irgendwie ein Dorsch vielleicht zum Beispiel zu einem Zeitpunkt im Jahr. Und wenn da dann gerade die Umweltbedingungen total doof sind oder da gerade irgendwie eine sauerstofffreie Zone durch die Ostsee fegt oder die Eier irgendwie absenken, sind die irgendwie auf einem Schlag alle tot. Aber dass die, dadurch, dass die Sprotte irgendwie über einen längeren Zeitpunkt immer verschiedene Batches, also so eine kleine Laichpakete quasi abliefert, ist das deutlich resilienter verschiedener Umweltbedingungen gegenüber. Sprotte ernährt sich hauptsächlich von Zooplankton wie kleinen Krebstieren und ist aber sehr relevant als Beuteorganismus für das gesamte Ökosystem, weil größere Arten wie zum Beispiel Dorsche, aber auch Seevögel oder auch Thunfische zum Beispiel von der Sprotte abhängen. Deswegen wird sie auch oft als so eine Art Keystone-Species im Nahrungsnetz angesehen. Also da sie sowohl quasi das Zooplankton frisst, aber auch irgendwie die Energie dann an andere Ebenen weitergibt. Ihr kennt die Sprotte vielleicht als Kieler Sprotte aus Kiel, die quasi dann geräuchert ist. Da wird der komplette Fisch geräuchert, auch inklusive Kopf und allem. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil für die kommerzielle oder die wirtschaftliche Bedeutung. Sie wird hauptsächlich tatsächlich für Fischmehl gefangen. Das heißt, sie wird für Aquakulturen oder auch für verschiedene andere Tiermasten quasi genutzt und da als Eiweißlieferant genutzt. Aber es kann auch zum normalen humanen Konsum genutzt werden. Genau. Das sind so die wichtigen Facts, die ich irgendwie mitgebracht habe. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder ist irgendwas offen geblieben?
Ich finde es ganz toll, dass wir jetzt mal einen Fisch haben.
Ich fand die Info super, auf jeden Fall. Und auch sehr interessant, das mit der Fischmehlproduktion, weil das ist, glaube ich, oftmals gar nicht so bewusst, dass das einen gigantisch großen Austeil ausmacht.
Wusste ich auch nicht.
Ist übrigens auch so, wenn über Nachhaltigkeit gesprochen wird mit gezüchteten Insekten, die dann irgendwie gegessen werden. Mhm. Wenn die aus Südostasien kommen, sind die häufig auf Fischmehl großgezogen. Also das heißt, auch da laufen Nährstoffe von größeren Tieren dann eigentlich wieder hin. Und mit der Nachhaltigkeit ist dann manchmal dann doch eher ein bisschen fraglich, wie da die Nährstoffverteilung ist. Es ist halt auch einfach sehr günstig scheinbar irgendwie das Produkt.
Genau, es ist irgendwie so eine gesellschaftliche Frage, ne? Also wenn irgendwie der deutsche Verbraucher gerne Lachs und anderen Aquakulturfisch isst, dann ja, ist das in Ordnung. Also wir im Institut oder generell ist meine Meinung dazu, dass es im Endeffekt für die Sprotte ist es egal, ob sie gefangen wird, um für den direkten menschlichen Konsum irgendwie genutzt zu werden oder in Fischmehl landet, weil solange sie irgendwie nachhaltig gefangen wird, ist das in Ordnung. Und tatsächlich ist es oft so, dass man die wenigen großen Schwarmfischer deutlich leichter kontrollieren kann, zum Beispiel als ganz viele kleine Küstenfischer. Also es ist ja oft so dieses, wird ja dieses Bild gemalt, dass die kleinen Küstenfischer irgendwie sehr gut sind, aber so die großen Fabrikschiffe irgendwie schlecht sind. Und im Endeffekt so schwarz-weiß würden wir das irgendwie nicht malen, weil im Endeffekt kommt es darauf an, ob die Fischmenge irgendwie nachhaltig ist und was das dann natürlich für soziale Folgen für eine Region hat. Das ist auf einem anderen Blatt geschrieben, aber als Ökologin oder Fischereiwissenschaftlerin ist mir das quasi oder ist das für den Bestand erstmal zweitrangig. Und wenn dann quasi die Gesellschaft irgendwie gerne Lachs aus Aquakultur irgendwie essen möchte, müssen die Fische in den Aquakulturen natürlich irgendwie gefüttert werden. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Sprotte in der Ostsee einen relativ hohen Dioxinanteil hat. Das ist ein Gift, was quasi in der Verarbeitung von Metall und Papier quasi als Nebenabfallprodukt im Meer landet. Das heißt, man könnte gar nicht so riesige Mengen Sprotte irgendwie direkt konsumieren, sondern in den Fischmehlfabriken wird das Dioxin dann tatsächlich rausgefiltert, sodass das dann nicht in der Aquakultur landet. Und ja, also es ist natürlich irgendwie ein Thema, was sehr umstritten ist oder irgendwie debattiert werden kann. Aber im Endeffekt für den Bestand selber ist es am Ende egal, würde ich sagen.
Wenn man über so Gruppen oder Schwärme nachdenkt bei Sprotten, was sind da so Größenordnungen? Gibt es da irgendwie was zu, was das für Individuendichten sein können, die da an so einem Punkt mal unterwegs sind?
Ich kann dir jetzt keine Abundanzzahlen sagen.
Ja.
Ich kann dir nur sagen, wenn ich irgendwie im Mai mit meinem Forschungsschiff irgendwie durch die Ostsee fahre, dann ist in großen Gebieten der Ostsee ein kompletter dichter Teppich an Sprotten zu sehen. Und ich würde wirklich sehr viel dafür geben, wenn ich einmal mit Tauchausrüstung, das wäre dann relativ tief, weil die so bei 70 Meter stehen. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Aber vielleicht mit so einem kleinen U-Boot darunter tauchen könnte, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dicht die Schwärme tatsächlich stehen. Also man kennt das ja irgendwie aus Dokus so ein bisschen. Aber ich würde es gerne mal mit eigenen Augen sehen und da einmal runtertauchen und quasi ein Gefühl dafür bekommen, weil ich das immer nur von oben mit dem Echolot, wenn ich darauf pinge, quasi mit 38 Kilohertz, ist das natürlich was anderes, als wenn man da wirklich in so einem Schwarm mal drin ist. Also falls jemand ein U-Boot zu Hause hat, meldet euch mal. Interesse.
Ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass sich jemand meldet, der eine Forschungsfrage oder sonst was hat, mit der sich das mal klären lässt und mal umsetzen lässt, dass du genau so einen Einblick mal bekommst. Das klingt echt gut.
Toll.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben keine Fragen mehr von unserer Seite aus, oder? Hast du das Gefühl, dass wir jetzt irgendein Thema unbedingt hätten ansprechen müssen, was wir vielleicht noch kurz tun sollten? Oder
hast du das? Ich glaube, wir haben viel geredet und vieles auch abgedeckt. Mir wird natürlich nachher dann irgendwie einfallen, was ich gerne noch euch erzählt hätte. Aber ich meine, ja, so sind wir Wissenschaftlerinnen dann irgendwie, dass wir total für unsere Forschung brennen und irgendwie stundenlang darüber erzählen können.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben viel abgedeckt.
Ich kann mich nur bedanken. Ich fand das wirklich total spannend. Ich habe selber total viel gelernt. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz tolle Folge wird, wo hoffentlich viele was mitnehmen können. Einfach auch, weil es ein Ökosystem ist und einen Bereich, den wir noch überhaupt nicht abgedeckt haben. Also ich fand das wirklich total spannend. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und vielleicht konnten wir die ein oder andere noch inspirieren, demnächst auch sich für Fischereiwissenschaften zu interessieren. Danke, Steffi.
Ja, sehr gerne. Auch mir hat das viel Spaß gemacht.
Ja, und auch wirklich ein toller Job irgendwie. Also wie vielfältig diese Einblicke da irgendwie sind und mit wie vielen Fragestellungen du dich da eigentlich auch beschäftigst, mit wie vielen Leuten du zu tun haben musst und wie viele Kommunikation dahinter steckt auf so einem Schiff und so, das würde ich mir gar nicht vorstellen. Das ist wirklich wahrscheinlich eine ganze Menge, aber klingt sehr abwechslungsreich und sehr wichtig. Und auch von meiner Seite vielen Dank. Du hast heute die Messlatte hochgelegt als erster Gast.
Absolut.
Gut, dass man im Podcast nicht sieht, dass man rot wird.
Ja, und ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, euch hat's auch so gut gefallen. Und ansonsten habt ihr wie immer die Möglichkeit, uns euer Feedback dazulassen. Wie hat euch die Folge mit Steffi gefallen, mit unserem ersten Gast? Hat euch das genauso gut gefallen wie uns? Ihr habt die Möglichkeit, den Podcast überall zu bewerten und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare in Social Media, Zuschriften per E-Mail und alle Infos zu der heutigen Folge. Die packen wir euch natürlich in die Shownotes, sei es jetzt die Art der Woche, sei es die Studie, die angesprochen wurde oder auch vielleicht noch ein bisschen was an anderem Hintergrundmaterial. Und gibt es eine Institutsseite, die wir verlinken können, wo man die Arbeitsgruppe sichten kann?
Auf jeden Fall, das packen wir euch auch mit rein.
Ja, die gebe ich euch auch. Und vielleicht was, wenn ihr euch generell noch für Fischbestände in der Ostsee, aber auch über die Ostsee hinaus interessiert, kann ich euch auch die Seite Fischbestände online empfehlen. Da gibt's Informationen über den Bestandszustand von allen Arten, das Verbreitungsgebiet, wie es gemanagt wird. Und ich glaube, da kann man ganz viel lernen, wenn ihr euch auch für einzelne Arten oder Gebiete interessiert.
Perfekt, das kommt alles in die Shownotes.
Sehr gut, dann habt einen guten Tag auf jeden Fall.
Danke, macht's gut. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.